zwischen 35 und 40, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt nicht ein hundertprozentiger Scammer bin und irgendwie nur vorgaukel, was ich tue, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ja gut, also du kannst das. Und wenn du diese Phase dann wiederum erreicht hast, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen einfacher, mit Niederschlägen umzugehen, weil es dich nicht so persönlich irgendwie angreift, sondern du sagst halt, guck mal, ich habe da die und die Lösung irgendwie rausgearbeitet, ich persönlich oder wir als Team fanden die cool und gut und die ist es dann halt vielleicht nicht geworden. Aber das ist auch, glaube ich, nochmal was, du musst dir dieses Gefühl auch erarbeiten. Und das Gefühl erarbeitest du dir natürlich schon auch über Erfolge, klar, aber vor allen Dingen, du kriegst die Erfolge nur über die Niederlage. Welcome to the
jungle. Heute bei Welcome to the Jungle. Björn Franke, Marc Pelzer, Founder, Geschäftsführer der Agentur, Full-Service-Agentur, die Kavallerie. Was macht die beiden Jungs so spannend? Ich kenne sie schon fast mein ganzes Leben lang, würde ich sagen. B, sie machen das seit über 20 Jahren als sehr erfolgreiches Tandem und wir werden heute ein bisschen in die Geheimnisse dieser Zusammenarbeit eintauchen. Björn, Marc, stellt euch doch mal kurz vor.
Danke, Bodo. Ja, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass wir heute das Gespräch führen. Ich bin Björn, ich bin 49. Du hast ja schon anmoderiert die letzten fast 24 Jahre. Bin ich hier in der Kavallerie, Geschäftsführer, aber auch viel im Konzept- und Beratungsbereich. Ursprünglich habe ich mal pädagogische Psychologie studiert und Rhetorik und Philosophie. Das ist die ersten Jahre nicht so zum Tragen gekommen. Die letzten Jahre tatsächlich ist das Studium nachträglich wichtig geworden. Im Rhetorikstudium habe ich auch den Marc kennengelernt.
Genau, da schließt sich ja super, nicht der Kreis, sondern die Triade. Also wir kennen uns aus dem Rhetorikstudium aus Tübingen. Bodo, du hast schon gerade gesagt, wir haben uns beim BWL-Studium kennengelernt. Du hast mich da durchgezogen, kann man ruhig so sagen.
Na, wir haben uns gegenseitig durchgezogen.
Ja, gut. Ansonsten habe ich ziemlich viel studiert hier in Tübingen, was man so ausprobieren kann. Jura, empirische Kulturwissenschaften, dann aber auch Rhetorik. Und dann haben wir zusammen die Agentur gegründet. Halt, wie gesagt, wie es der Björn gerade sagte, vor über 20 Jahren. Und ja, wir teilen uns die Aufgaben so ein bisschen auf. Wir sind für unterschiedliche Units zuständig. Das heißt, der Björn kümmert sich so ein bisschen mehr um das Thema Art. Bei mir ist es das Thema Projektmanagement und Text. Bei dir noch das Thema Film. Das ist so unsere Rollenaufteilung in der Agentur.
Super, sehr, sehr gut zusammengefasst. Sagt, wie kam es zum Namen Die Kavallerie?
Ja, also
ich weiß es nicht.
Ja, wie wir es gerade schon hatten, wir haben uns im Rhetorikstudium kennengelernt und die Idee damals war, Mensch, wir haben noch ein bisschen Zeit und wäre auch cool, ein bisschen nebenher noch was dazu zu verdienen und wir schreiben gern und wie wir dachten auch gut. Und wir helfen anderen Agenturen dabei, wenn die zu viel zu tun haben, Texte zu produzieren und vor allem so als Rettung in der Not kommen wir dann wie die rettende Kavallerie über den Berg geritten und verteidigen die Siedler gegen die angreifenden Indianer. Und deshalb hatten wir uns Textkavallerie genannt. Es hat sich dann nur ziemlich schnell herausgestellt, dass die Kunden, die wir dann gefunden haben, gar nicht nur Interesse hatten an Text, sondern allgemein an ja, Kommunikationsdienstleistungen, konzeptionell, grafisch und so weiter. Und dann haben wir ziemlich schnell das Text aus der Textkavallerie gestrichen und die Kavallerie ist geblieben.
Genau, weil wir auch der Meinung sind, das passt eigentlich ganz gut. Also schnell, dynamisch, klar, strategisch denkend und vielleicht ein bisschen flotter als die anderen um einen rum.
Sehr gut. Wart ihr immer nur zu zweit oder habt ihr also vielleicht vorweg, kennenlernen ist ja so ein weiter Begriff. Ihr seid also in diesen Hörsaal reinmarschiert und saßt nebeneinander oder habt euch beim...
War noch schlimmer. Also wir mussten einen Spanischschein machen für unser Rhetorikstudium, konnten beide kein Spanisch und saßen also in einem Kurs von lauter Studierenden, die wirklich Spanisch lernen wollten.
Und engagiert waren.
Das heißt, wir waren die zwei Trottel aus der letzten Reihe und das hat zusammengeschweißt. Und dann haben wir festgestellt, okay, wenn wir das hier zusammen irgendwie hinkriegen, dann können wir auch mal was anderes ausprobieren.
Habt ihr den Schein hingekriegt?
Tatsächlich, ja.
Ja, haben wir hingekriegt. Ja,
zwei Scheine waren es sogar.
Ja, zwei.
Wow.
Ja, also, Mut zur Lücke.
Ja. Und das ist, man spürt das ja, ne? Ich frage deswegen so, weil wenn man so lange, ihr seid ja, ich will es ja nicht sagen wie ein altes Ehepaar, aber ich bemühe das trotzdem mal, diesen Begriff, ja. Wenn man so lange zusammen etwas macht und so eng und viel Zeit miteinander verbringt, muss das ja muss eine Chemie irgendwie da sein. Mhm. Ja? Ich glaube, das kann sich sicherlich auch entwickeln in gewissen Fällen, aber so founden und zusammen, das muss ja irgendein Match sein. Wie war dein erster Eindruck damals von Björn, Marc?
Also der erste Eindruck war natürlich auf jeden Fall, Björn ist der Alleskönner. Also tatsächlich derjenige, der sowohl texten kann, der sich mit Technik auskennt, mit Fotografie, mit Musik. Also tatsächlich ein Universalgenie sozusagen.
Das hast du mir noch nie so gesagt.
Ja, guck mal.
Ihr so dürft euch küssen. Ja, ja.
Ja, ich wollte auch so sagen, kein altes Ehepaar, sondern ein geiles Ehepaar.
Geiles Ehepaar, ja.
Und genau, also das war mein erster Eindruck. Mensch, der kann irgendwie alles, so ein Tausendsasser. Ja.
Und Björn?
Der Marc ist, so habt ihr euch ja auch kennengelernt, der Marc ist einfach ein wahnsinnig verbindendes Wesen. Also neben natürlich inhaltlichen Kompetenzen, konzeptioneller und denkerischer Art. Der Marc ist ein schneller Denker. Ist er aber auch jemand, mit dem sich Menschen grundsätzlich gern umgeben. Also er schafft es, Menschen um sich zu versammeln. Ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen, was genau der Trick ist. Vielleicht, weil es kein Trick ist.
Hypothese von mir, es liegt ein bisschen auch bei dir, glaube ich, an deiner Herkunft. Ne? Du kommst aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund,
genau.
Ruhrgebiet, schwarz-gelb durch und durch, würde man sagen. Und wenn man da mal zu Besuch ist und da irgendwie in eine Pinte oder Kneipe reinläuft, man ist sofort irgendwie welcome. Und ich glaube, das ist was, also so würde ich, Marc ist ja auch ein Freund von mir, und du natürlich auch, Björn, aber so würde ich das natürlich irgendwie beschreiben, wenn ich so ein bisschen drauf schaue, ne? Dass das so auch so ein bisschen eine Grund-DNA ist, die vielleicht aus dem Pott kommt. Ne?
Ich erkläre das immer ganz gerne an den Getränkegrößen, an den Glasgrößen. Also wenn du halt in den Süden kommst, jetzt nach Bayern oder auch hier runter, Schwabenland, dann gibt es ja hier halbe oder eine Maß, ja. Und wenn man sich ein Maß oder eine halbe bestellt, dann will man irgendwie lange alleine da dran sitzen oder mit jemandem, mit dem man gekommen ist. Und im Ruhrgebiet, also in Dortmund, gibt es die kleinste Einheit, das ist das Stößchen, 0,15. Das heißt, du kannst einfach in den Laden reinlaufen und sagen, hier, mach mal für die 5 Jungs 5 Stößchen fertig. Dann trinkst du das, dann gehst du zur nächsten Gruppe und dann steht da schon wieder ein Idiot und sagt, mach mal hier für die 5 Jungs 5 Stößchen fertig. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, einfach kulturell, soziologisch.
Björn, wo kommst du her ursprünglich?
Ich bin aus Murrhardt. Das ist ein kleiner Ort, 40 Kilometer von Stuttgart entfernt. Viermal so viel Wald wie Stadtfläche. Und ja, ich bin eigentlich zufällig in Tübingen gelandet, weil ich eine Freundin besucht habe nach meinem Zivildienst. Und ich dachte, ich guck mal, was man in Tübingen so studieren kann, und habe dann festgestellt, dass das der letzte Tag der Einschreibemöglichkeiten war. Habe mich eingeschrieben und bin so in Tübingen gelandet. Also eigentlich wollte ich mal in New York studieren und bin dann hier gestrandet. Und hier haben sich dann eben auch Sachen ergeben, sowas wie die Agentur. Und New York ist jetzt immer noch ein Sehnsuchtsort, aber keiner, an dem ich je gelebt habe.
Da kannst du ja so mal hinfliegen. Ganz gut, ist gut, super, glaube ich, dass du da bist. Springen wir wieder kurz rein. Also gefoundet, habt ihr es zu dritt, habt ihr mir im Vorgespräch erzählt. Erzählt mal, wo ist der Dritte eigentlich im Bunde?
Der Dritte, das ist der Stenz. Zu dem haben wir auch noch immer sehr, sehr guten Kontakt. Einfach ein cooler Kerl, cooler Typ. Genau, und wir haben das damals ja ziemlich blauäugig, sagen wir es mal, gegründet. Und dass wir dann nachher zu zweit waren, ging dann allerdings ziemlich schnell auch. Also wir hatten zum Beispiel einen Banktermin. Du brauchst ja auch ein Konto, um zu gründen. Und dieser Banktermin war schon so ein bisschen schwierig, weil wir ein bisschen klingeln mussten, bis der Stenz dann rauskam. Und dann hat er auch danach auch schon gesagt so, ich weiß auch nicht, so zeitmäßig kriege ich es vielleicht doch nicht unter, damit zu machen. Und dann haben wir halt gesagt, machen wir zu zweit.
Ja. Und so kommen dann die Konstellationen zusammen.
Er hat auch seinen Weg gemacht.
Ja, total, absolut. Ja. Ja, absolut. Also
würde ich jetzt auch sagen, aber ist in Ordnung. Ne? Was war euer erster Auftrag?
Also das erste war eigentlich ein Fake-Auftrag.
Was ist Fake-Auftrag?
Also es war kein echter Auftrag, sondern es war einfach eine Ausschreibung, kann man sagen. Und zwar hat Quelle, also wir befinden uns im Jahr 1999 oder sowas, hat Quelle gesagt, sie wollen jetzt hier mal richtig geil ins Internet einsteigen und wollten da so eine Mini-Kampagne und haben das ausgeschrieben sozusagen deutschlandweit für jeden, für Hinz und Kunz. Da haben wir gesagt, da machen wir mit, wir sind echt die geilsten Typen, da machen wir jetzt eine geile Kampagne. Das war sozusagen der erste.
Der Aufhänger war damals der Quelle-Katalog, jetzt auch im Internet.
Genau, also da haben wir was mitgemacht, haben aber natürlich keinen Zuschlag bekommen. Und der erste echte Auftrag, das war ein Handwerker, glaube ich, oder? War so mit, zumindest einer der ersten, der hat Holzschatullen hergestellt. Ja. Für den haben wir das komplette Paket gemacht. Logo, Texte, Fotos. So ging's los.
Wir waren auch ganz groß bei Kneipenflyern und so. Vielleicht muss man das auch so ein bisschen dazu sagen. Wir hatten beide vorher keine Agentur von innen gesehen. Keine andere Agentur von innen.
Ich habe ein Praktikum gemacht. WDD in Dortmund. Die gibt's heute unter dem Namen nicht mehr, aber da habe ich 4 Wochen Praktikum gemacht.
Also das war unsere Agenturerfahrung vorher.
Aber ist das gut in der Retroperspektive gewesen?
Wir hätten uns bestimmt viel, viel schneller entwickeln können, wenn wir einen klassischen Weg gehabt hätten. Sowas wie, wir sind ein Kreativteam einer großen Agentur, nehmen den Kunden, dem wir ans Herz gewachsen sind, mit, gründen eine Agentur, starten mit 10 Leuten und entwickeln uns von dort aus. Bei uns ging das alles deutlich langsamer, einfach weil wir also wirklich, wirklich bei Null oder bei Kneipenflyern angefangen haben.
Ein Kneipenflyer, kurz für die, die jetzt im schwäbischen Sprachgebrauch nicht so bewandert sind, ne? Also im Endeffekt Bar oder Restaurant, die Menükarte, ne?
Nee. So Werbeflyer, nee. Die man halt auslegt so. Und sagt, okay. Hier, Happy Hour zwischen 23 Uhr und 23 Uhr.
Also Happy Hour Flyer.
So was. Sorry. Genau. Vorteil ist, wenn du so wirklich bei Null angefangen hast und dir alles selbst erarbeiten musstest, schaust du auch tiefer rein in die Sachen, also in alles irgendwie. Das ist auch heute noch hilfreich. Nachteil ist, dass es einfach schon länger gedauert hat zu wachsen. Also muss man schon sagen. Und wir viele Prozesse haben, die jetzt sehr ähnlich sind, wie auch in anderen größeren Agenturen, und sie bei uns aber entstanden sind und nicht mitgebracht worden sind von irgendwoher.
Also die Frage haben wir uns natürlich tatsächlich auch schon oft gestellt und gesagt, ja klar, wenn wir irgendwo 3, 4, 5 Jahre gearbeitet hätten und dann in die Selbstständigkeit oder in die Gründung gegangen wären, wäre das natürlich alles viel schneller gelaufen. So wie es der Björn sagt, ich glaube nur, dass man es dann nicht macht. Also du brauchst halt ja irgendwie so ein...
Okay, die musst du erklären, die Aussage.
Ja, weil du bist dann in einem System drin. Also du startest ja nicht unbedingt mit einem Plan, dass du sagst, ah, ich will mich selbstständig machen und jetzt mache ich erstmal 5 Jahre... bei irgendeiner Agentur irgendwas und da sammle ich alle Erfahrungen, dann nehme ich das Köfferchen mit und dann mache ich mich selbstständig. So funktioniert es, glaube ich, nicht, sondern du hast ja entweder so einen Moment im Leben, wo du sagst, ich habe eine Idee oder ich will eigenständig irgendwie arbeiten oder ich will anders arbeiten, als das andere machen. Und der Zeitpunkt, der kommt halt irgendwann. Und ich glaube halt, dass die Gefahr groß gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, wir gehen in ein normales Erwerbsleben erstmal rein, dass dann der Zug vorbeigefahren wäre mit der Gründung. Und so war es halt eigentlich ein Top-Zeitpunkt. Also wir waren Studierende mit einem fast zu dem Zeitpunkt Spanischschein in der Tasche. Ja. und hatten halt Zeit tatsächlich und konnten loslegen. Und das hat man dann später vielleicht nicht.
Wenn ihr einen Tipp Founder oder jungen Gründerinnen und Gründern geben würdet, jetzt aus dem, wie ihr es gemacht habt, wäre das dann genau das? Erstmal 2, 3 Jahre Berufserfahrung sammeln und den Zug dann doch nicht verpassen, weil man schon das Ticket sich dafür kauft, das ist ja bildlich gesprochen. Oder was sind so Learnings und Tipps, die ihr mitgeben würdet, jemand?
Also ich glaube, wovon wir tatsächlich viel profitiert haben und auch immer noch profitieren, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Also ich würde viel mehr Energie in Menschen stecken als in Businesspläne. Ich würde mir Zeit nehmen, Leute kennenzulernen, umtriebig zu sein, mich vielleicht auch treiben zu lassen, mich persönlich zu verbinden, weil daraus entstehen meistens doch die spannendsten Sachen. Also auch unsere ersten ernstzunehmenden Kunden, also ich glaube nach einem halben Jahr oder sowas haben wir für Masterfoods einen für uns damals phänomenal großen Auftrag bekommen, das ist jetzt Mars AG, für die ganzen Tierfuttermarken, also Pedigree, Paar, Whiskas und so weiter, Internetbanner zu machen zum Beispiel. Das war für uns damals ein totaler Ritterschlag und hat uns so auf eine neue Ebene gedroppt, was jetzt so die Namen angeht, für die wir arbeiten, die Marken angeht, für die wir arbeiten. Und die wären auf uns nicht aufmerksam geworden, wenn wir nicht jemanden gekannt hätten, der dann an uns gedacht hat oder in dem Fall die an uns gedacht hat. Das heißt, Menschen mögen ist, glaube ich, mindestens so wichtig, wie einen Businessplan auszuformulieren.
Ja. Zumindest für uns. Und glaube ich auch tatsächlich, ist eine Plattitüde, aber always stay beta. Also ich glaube, an Plänen rumzutüfteln und sich zu überlegen, wie ich das dann irgendwann mal mache in einem Jahr und hier Phase 1, Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Ja, vergiss es. Also letztendlich geht's drum, du musst das Gefühl haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, tatsächlich das zu tun, was du willst. Und dann die Bereitschaft mitbringen, glaube ich, auf Veränderungen dann halt auch tatsächlich zu reagieren, das Gute mitzunehmen und das halt für dein Ding zu verwenden.
War der Mars-AG-Auftrag der Moment, wo ihr gemerkt habt, es funktioniert? Das wird's?
Das war der Moment.
Also es kann man nie alles, aber...
Wir haben, was das Wachstum angeht, anfangs immer sehr reagiert. Also so ganz am Anfang haben wir in meinem Schlafzimmer gearbeitet. Dann hatten wir irgendwann das Gefühl,
da sind wir wieder altes Ehepaar. Ist schön, dass ihr uns da aber so mitnehmt auf die Reise. Ja? Barfuß am Klavier der eine.
Ja, quasi, genau. Kann man sich vorstellen. Ja. Wir führen das dir nachher auch nochmal vor. Und sind dann immer mit dem Gefühl, so eine gewisse Verlässlichkeit hergestellt zu haben, haben wir uns dann so das erste Büro gemietet, aber so, dass gerade mal so wir zwei reingepasst haben und so. Und dieser Masterfoods-Auftrag damals war die Initialzündung, uns einen ersten Angestellten zu holen. Und das war tatsächlich schon so der Punkt, wo man sagen kann, ab dem Moment, wo wir eine Mini-Personalverantwortung hatten oder die Verantwortung für den Gehalt, wo wir nicht sagen konnten, na, diesen Monat zahlen wir uns halt nichts aus oder so. Ab dem Moment war es schon auch so eine Firma, wo es nicht so leicht wieder einen zurückgegeben hätte.
Und wir haben uns natürlich dann schon furchtbar erwachsen gefühlt, das muss man schon sagen, weil wir haben gemerkt, so, das funktioniert. Anzüge an im Zug und so weiter, so wie man sich das früher vorgestellt hat, so, ne, das ist Business. Heute würde ich das ja nicht, also heute wäre das überhaupt nicht meine Vorstellung von Erwachsensein oder was auch immer. Aber tatsächlich, das war dann so die Initialzündung, wo wir gesagt haben, ja komm, also die nehmen uns das ab. Ja, und es funktioniert. Also, und es hat tatsächlich auch funktioniert.
Und es funktioniert noch, ne? Also das muss man ja auch sagen. Genau. Wie war das denn? Ich meine, Studenten und Personalführung, nicht, dass sich das irgendwie ausschließt, aber habt ihr euch irgendwie mit Literatur dann irgendwie beschäftigt, die zum Thema Führung irgendwie verfügbar war? Oder habt das, wie gerade beschrieben, ne, menschliche Beziehungen, ist es mehr ein Bauchgefühl, wie ihr geführt habt? Und wie führt ihr heute?
Also die ersten Jahre waren wir eher, also auch als wir dann mehr Menschen waren, war das tatsächlich eher wie so ein Freundeskreis, der sich zum Arbeiten trifft.
Darf ich da kurz fragen, Björn, ist das Retroperspektiv gut oder schlecht? Also auch vom Thema Effizienz, Produktivität, Vermischung der Hierarchien, gibt's ja, ne, kann man von beiden Seiten einleuchten.
Ich glaube, wir hatten damals vieles, was ich jetzt so Startups auf die Fahne schreiben. Also so, dass man eben abends noch in der Kneipe zusammensitzt und an der Idee weiterspinnt. Dass man sich einfach gerne sieht, dass man sich freut, ins Büro zu gehen und sich zu treffen. Und die Rolle, also die hierarchische Rolle, Führung, ich glaube, das ging vielleicht, dass wir uns da ganz bewusst damit auseinandergesetzt haben, vielleicht so ab 10 Leuten oder sowas. Aber dadurch hat sich auch unsere Rolle alle 2-3 Jahre verändert. Also am Anfang haben wir beide alles gemacht. Und da würde heute irgendwie unsere Artis würden die einen Herzinfarkt kriegen, wenn wir wieder anfangen würden, Grafik zu machen. wobei vielleicht. Ja, und dann halt mit der Veränderung verändern sich auch die Rollen.
Ich glaube, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Du kannst nicht irgendwie anfangen und sagen, so, jetzt machen wir hier die und die Organisationsstruktur und Kultur. Sondern du musst es ja auch erstmal erfühlen und erleben, was eigentlich gut ist und was gut tut. Das entwickelst du weiter. Und andere Sachen, die du für blöd erachtest oder sowas, die versuchst du halt natürlich anders zu machen. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Ich meine, da gibt es bestimmt auch Shortcuts. Man muss dann, ist es schon gut, mal andere Leute zu fragen, wie die das einschätzen und so weiter und wie man was machen kann und was für Möglichkeiten gibt. Aber ich fand es jetzt auch ganz positiv, erstmal in so einem Freundesdunstkreis zu starten und dann stellt man fest, komm, so ein bisschen was machen wir mal anders. Also so Anfangszeiten oder sowas mal festmachen. So, das waren tatsächlich Themen. Also wann legen wir los im Büro? Also sowas, ne? Und das hat sich jetzt natürlich schon ganz stark strukturiert. Ne? Es gibt ganz viele Formate, die wir haben, die wir leben hier in der Agentur logischerweise, weil es natürlich auch um Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und so weiter ja auch geht. Und das schaffst du dann halt nicht mehr, wenn halt 40 Leute da sind, dann geht's halt nicht mehr auf Zuruf, ist ja klar. Ja.
So. Wie es fühlt sich also an, wenn man mit euch spricht, ne, wie so ein Zweiklang. Aber du musst ja hinter der Fassade, ihr seid ja nicht der gleiche Mensch, nicht der gleiche, nicht alles komplett gleich. Und habt ihr so Entscheidungsfindung auch für euch definiert? Ihr habt ja nicht immer das Gleiche, sagt beide, die Sonne scheint oder es regnet. Also wie funktioniert dieses Zusammenspiel? Fangen wir an, strategische Entscheidung. Bauen wir jetzt weiter auf, gehen wir über einen gewissen Industriesektor raus. Einer sagt ja, der eine sagt nein. Wie findet ihr da diesen gemeinsamen Weg?
Ja, also erstmal, um locker festzuhalten, also wir sind schon bei ganz vielen Sachen auch unterschiedlicher Meinung. Also das ist schon so. Ich neige vielleicht.
Nimm mal ein Beispiel.
Also mal ganz grundsätzlich ist es so, ich neige, glaube ich, eher so ein bisschen zum Fantasieren in die Zukunft rein. So, das könnte irgendwie alles super werden und das kann man
schönreden
machen.
Schönreden oder fantasieren?
Schönreden, ich sag mal, das wäre so.
Sorry.
Ich will so und der Björn ist tatsächlich jemand, der Dinge einfach wesentlich stärker auch hinterfragt und auf ihren Gehalt abklopft. So, würde ich so mal beschreiben. So, oder?
Ja, glaube ich auch. Kann man so stehen. Nein, das Ding ist, es ist, was ich total spannend finde, ist, wir haben einerseits was für mich im Leben spannend ist an unserer Beziehung ist, wir haben einerseits eine Basis, die wir sehr gemeinsam haben. Also ich glaube, wir haben das gleiche Menschenbild, wir haben das gleiche Ideal von was ist Kreativität, wir sind beides Familienmenschen und so weiter und das führt uns schon auch in unseren Entscheidungen. Entsprechend haben wir auch sehr ähnliche Ziele. Die Frage ist dann immer eher, was ist der Weg, was hält man für den besten Weg zu diesem Ziel? Und da ist es tatsächlich vielleicht auch gar nicht so, ist dieses Ehepaarbeispiel auch gar nicht so weit hergeholt. Da ist es schon so, dass es ein unterschiedliches Verständnis gibt. Und vielleicht erlebt hier das Team auch häufig diese Unterschiedlichkeit stärker als das Gemeinschaftliche. Aber in dem Kern sind wir schon sehr synchron.
Ich glaube, was total entscheidend ist, um auch vorwärts zu kommen, ist, wir haben halt bei uns so ein Management-Board. Das heißt, da sind wir insgesamt zu fünft. Wir beiden und noch drei Kolleginnen und Kollegen bei uns aus dem Team. Und das ist natürlich tatsächlich dann auch nochmal ganz hilfreich, um so einen Resonanzraum einfach zu haben, um bestimmte Fragestellungen strategischer Art einfach tatsächlich in einem größeren Kreis auch nochmal zu diskutieren und ganz offen und ganz transparent und dann auch teilweise auch zu demokratischen Abstimmungen zu kommen und was nach vorne zu bringen, gleichberechtigt. Also das hat uns schon geholfen, finde ich. Also das ist tatsächlich ein großes Thema. Weil das kann natürlich schon passieren. Wir hatten schon manchmal Phasen, wo der Ball dann einfach in der Mitte liegen blieb, weil der eine hat A gesagt, der andere B.
Wie muss man sich das, also zu der Zeit damals, ist ja dann auch eine Entwicklung, so ein Management-Board dann einzuberufen, weil man eben das dann ja auch irgendwie feststellt, dass so ein Ball in der Mitte liegt. Aber habt ihr euch da auch übereinander geärgert?
Klar.
Wie ein Ehepaar.
Und dann nicht miteinander geredet und so jeder Krummelbrummel oder?
Ich glaube, also tatsächlich, also sowas wie, boah, das gibt's doch nicht, warum an der Stelle wird das blockiert oder warum versteht er das nicht oder ne, so, das sind, glaube ich, sowohl vom Björn als von mir auch genau die gleichen Themen. Klar ärgert man sich da, logisch. Ich glaube aber tatsächlich, das, was der Björn gesagt hat, so dieses grundsätzliche Menschenbild, also was wir so teilen, also auch das Berufliche vom Privaten oder Persönlichen auch ein bisschen abzutrennen, das ist schon auch da. Aber klar, die Gefahr, dass dann irgendwie man eher nicht mehr drüber redet, weil man es gegenseitig als ein bisschen zu aufreibend oder so empfindet, ja, das ist schon da. Also ich glaube, dass man erstmal sagt, boah, jetzt lassen wir das Thema erstmal ein, zwei Wochen liegen, bevor wir es nochmal neu angehen. Ich glaube, das ist schon
geht was. Geht ja auch immer so, ne, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so ja. Tipps, ja. Manche sind, ihr seid schon sehr weit in der Reise, manche sind mittendrin, manche fangen vielleicht erst an, auch in diesem Thema Duo oder auch Trio, ne. Ist liegen lassen ein, zwei Wochen so ein Tipp, den man mitgeben kann? Oder wäre es besser, ist wirklich, manche sagen, hey, jetzt hauen wir uns halt einmal richtig die Köpfe ein und dann ist auch gereinigt und gut und
Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Also so, mir fällt es auch schwer, Dinge liegen zu lassen. So, ich wäre dann häufig gerne dabei, tatsächlich eine so Argumentationslisten zu machen. Und welche Antwort haben wir da drauf? Welche Antwort haben wir da drauf? Wie wird dieses Problem bewältigt? Macht das nicht ein neues Problem auf irgendwie so? Wo Marc eher so ist, hey, komm, lass es uns so ausprobieren. So. Aber manchmal sind Dinge einfach so verfahren, dass es jetzt auch keinen Sinn macht, da drauf zu hauen. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass auch wenn wir an Stellen geraten, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, das Vertrauen, glaube ich, noch nie in Frage gestellt.
Genau.
Also ich hätte noch nie auch nur eine Sekunde Angst gehabt, dass, was weiß ich, Marc mich übers Ohr haut oder sowas. Also, oder ich habe es nicht gemerkt.
Also wenn du was gestehen willst, dann jetzt, nein, Spaß. Ne?
Nein, also so,
nein, das aber verstehe. Oder
bei Eltern würde man sagen, so eine Art Urvertrauen oder sowas. Das war nie in Frage gestellt, weil ich glaube, dann sieht der Umgang mit Konflikten auch nochmal ganz anders aus.
Wie oft kommuniziert ihr? Nur ihr beide? In der Arbeit?
Also Zu selten. Das ist tatsächlich. Warum? Also es ist tatsächlich so, dass was man sagen muss, ist, wir pflegen schon eine gute Kultur des Tür- und Angelgesprächs.
Ja.
Also das heißt, wir nehmen uns zwischendrin einfach mal die Zeit, Viertelstunde hier, Viertelstunde da, nochmal was zu besprechen. Meistens ist es dann so einen fixen Termin oder sowas, gibt es dann auch nochmal, bevor wir zum Beispiel unsere Management-Board-Sitzung haben, dass wir auch da nochmal so ein bisschen grob drüber gehen, was haben wir da eigentlich für Themen liegen und uns da nochmal abstimmen. Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir müssen einfach nochmal ganz fix einen Mittagessentermin zumindest die Woche fix machen. Also weil das ist was, das kommt da ganz schnell unter die Räder und dann einfach einmal die Woche zusammen Mittagessen gehen, dann kann man so ein paar Themen einfach nochmal aufbringen oder auch eben nicht. Oder vielleicht unterhält man sich auch einfach nur, was man am Wochenende gemacht hat, auch wichtig.
Das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn man so in diese Agenturentwicklung schaut. Früher war es einfach so, dass wir die Tage und die Abende zusammen verbracht haben. Also wirklich als
Ich muss nur kurz, egal welches Bild alle jetzt im Kopf haben, ne, aber beide sind glücklich verheiratet und haben 2 und 3 Kinder, aber es ist schön.
Wir waren einfach nicht nur Kollegen, die gemeinsam was unternehmen, sondern auch wirklich Freunde, die einen Großteil ihrer Freizeit miteinander verbracht haben. Und das hat sich im Laufe der Jahre schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, professionalisiert, oder wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Marc ist von Tübingen nach Stuttgart gezogen, da gibt's eigene Freundeskreise, will dann auch abends dann nicht schauen, wie kommt man noch nach Hause, weil man sich dann noch zusammengesetzt hat. Das heißt, die Gespräche ergeben sich sowieso, weil wir eh jeden Abend zusammensitzen. Das ist jetzt heute nicht mehr so, das heißt, man muss sich die Zeit nehmen. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht gerne mit Marc ein Bier trinken, wie auch heute noch.
Ja, aber ich glaube auch, also von außen, glaube ich, total wichtig ist dieses, dass man sich entwickelt. Ich glaube, wenn du dann miteinander arbeitest, jeden Abend miteinander verbringst und alles ineinander sich vermischt, dass man dann, glaube ich, auch schneller irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt nervt's mich oder jetzt ist auch keine Befruchtung mehr in dem Sinn, ne, sondern auch dieses über den Tellerrand gehen, glaube ich, ist ja auch so ein Tipp, ne? Also sich da immer wieder auch seine Inseln zu schaffen, rauszugehen und das auch wieder reinzubringen. Ich glaube, das ist super. Was ist Kreativität für euch? Komm mir bitte nicht mit diesem Sonnenblumenthema aus Marketing-Vorlesung 1996.
Nee, ich glaube tatsächlich, wir haben ja beide so Rhetorik studiert und so weiter. Aber und ich würde es, glaube ich, tatsächlich so einfach festmachen, das ist das Finden des verbindenden Dritten. Also wenn du zwei Sachen hast, A und B, dann das zu finden, was tatsächlich sozusagen diese beiden Dinge miteinander verknüpft, das ist eine kreative Leistung. Das kann man auch in der Logik einfach so sehen oder in der Argumentation. Aber das ist natürlich bei Dingen, die du, festzustellen, was ist die, also ich nehme jetzt ein ganz banales Beispiel, irgendwie sowas, aber festzustellen, was ist zum Beispiel die perfekte Verpackung und zu sagen, das ist eine Banane, so, Bier Banane, so, das ist dann im Prinzip schon eine erste Kreativleistung, wenn du das halt quasi als Adaption oder Analogleistung überträgst. Und darum geht's eigentlich letztendlich tatsächlich, solche Dinge zu finden.
Man träumt immer davon, dass man auch vollkommen disruptive Ansätze findet bei eigentlich bei allem, womit man sich beschäftigt. Irgendwas, was eben nicht aus zwei bekannten Dingen was Drittes macht, sondern was so aus Ex Nihili entstanden ist. Aber die Frage ist, ob es das überhaupt gibt oder ob nicht, ob das dann nicht einfach nur Lösungen sind, die so ungewöhnlich sind, dass man diese beiden Herkunftsorte vergisst. Aber natürlich ist es der Wunsch, durch diese Verbindung was auch was Neues entstehen zu lassen.
Ja. Das ist eine schwere, ich meine, das ist auch eine schwere Frage. Ich muss es nur wegen der Marc hat mal in irgendeinem Vortrag in einem Marketingstudium hat er irgendwas mit einer Sonnenblume erzählt und hat einzelne Blüten, glaube ich, damals weggepflückt. Oder das war es dann, egal.
Das war mein legendärer Vortrag. Wie funktioniert Marketing? Und hab das anhand der Sonnenblume deutlich gemacht, weil die dreht sich ja auch nach dem Sonnenstand, bietet der Biene dann tatsächlich was an und so weiter. Das war, genau.
Ich kann die Frage nachher.
Warum hast du die Blütenblätter rausgerissen? Ja, das mich dann eigentlich interessiert.
Klick, klick.
Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
Was motiviert euch?
Gute Frage.
23 Jahre oder im 24. Jahr. Was motiviert euch?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir beide, das ist auch was, was wir so in die Agentur tragen, dass wir einfach wahnsinnig neugierig sind tatsächlich auf alles Mögliche. Also auf Fragestellungen und Probleme, wie kann man die irgendwie lösen, auf irgendwelche Branchen oder Produkte. Also das ist, glaube ich, was mal so grundsätzlich ein Antrieb ist. Also so wie so ein, hört sich jetzt blöd an, aber wie so ein Hund, ja, der halt auch tatsächlich immer eine Aufgabe braucht, um da tatsächlich auch was dran zu machen und festzustellen. Also jetzt nicht interessenlos, aber das ist was ich total spannend finde, wenn ich auf irgendwas stoße, wo ich denke, das kann man doch besser machen oder anders machen oder wie kann man das Problem lösen, das treibt mich an. Und dann natürlich in unserer Branche ist das natürlich was, wo man auch alle Freiheiten hat. So, das finde ich cool.
Und Menschen begeistern, mit den Dingen, auf die man dann stößt oder mit den Verbindungen, die man selber aufgrund der eigenen Erfahrung und des Wissens herstellen kann, Lösungen zu schaffen, wo Leute wirklich begeistert sind, wo Leute wirklich sagen, boah krass, das ist ein Gedanke, ein Ansatz, ein Ergebnis, das hätte ich niemals kommen sehen und mich reißt es mit, das finde ich hochbefriedigend. Und diese Neugierde, da kommt in der Agenturwelt kommt dann noch dazu, zumindest wenn du dich nicht nur auf eine Branche konzentrierst, dass du auch wahnsinnig viel Wissen anhäufst. Ob du willst oder nicht, aber mit jedem Produkt, mit dem du dich beschäftigst, mit jeder Branche, mit der du dich beschäftigst, sammelst du ja auch extrem viel Wissen, weil du diese Dinge sonst nicht kommunizieren kannst. Und das ist schon auch spannend, so über die Jahre gesehen, in wie vielen Bereichen man sich auskennt. So, also es ist ein Job, der einen relativ wach hält, wenn man sich auf die Themen einlässt.
Ja, das Netz wird immer feiner und dadurch, was wir meinten mit Kreativität, dadurch kommst du auch immer schneller zu irgendwelchen Kreativlösungen oder Kreativansätzen. Und das finde ich schon spannend und genau. Ich finde aber auch tatsächlich, dass mich motiviert auch unser Arbeitsumfeld, also dass wir halt schon einen Beruf haben, in dem man im Team Dinge diskutiert, sich auch gegenseitig so ein bisschen foppt oder hochnimmt oder so. Das gehört auch zu einem Kreativprozess mit dazu. Das ist was mich motiviert, ja.
Wie geht ihr mit Niederschlägen um? Also Niederschlag ist ein hartes Wort, ne? Aber fangen wir an, irgendwie.
Regentonne rausstellen.
Setzen sechs, nein, aber letztendlich ne, die Frage, Pitch, viel investiert, kriegt den Zuschlag nicht, vielleicht wichtige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gehen, ja. Habt ihr da was aufgebaut für euch, wie ihr damit umgeht? Ich glaube, am Anfang, wenn man mit Foundern, die jung sind noch oder jünger, sorry, sagt, ey, das hat mich persönlich voll mitgenommen und runtergezogen. Ist es bei euch auch so noch oder? Seid ihr da in der Zwischenzeit?
An der Stelle ist es eigentlich ziemlich cool, ein Unternehmen nicht alleine führen zu müssen. Also so, ich glaube, man kommt schon immer wieder an so Momente, die verzweifeln, das ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber die einen frustrieren oder wo man sich denkt, oh, jetzt hatte ich an der Stelle eine gute Lösung und dann geht jemand und das Problem fängt wieder von vorne an und irgendwie solche Sachen. Und dann ist es schon gut, einen Rückhalt zu haben und zu wissen, ich stehe da jetzt nicht alleine an dieser Front, sondern es ist ein Wir. Und dieses Wir wird zum Beispiel durch sowas wie dieses Management Board, das wir haben, ist es auch ein größeres Wir. Und das ist sehr hilfreich. Also es gibt wenig so Rückschlagsituationen, wo ich so das Gefühl hatte, da liege ich jetzt im Bett wach und kann deshalb nicht schlafen oder sowas.
Ich glaube auch nochmal, dass das auch in jeder, ein bisschen auch in jeder Lebensphase nochmal anders wahrgenommen wird. Ich glaube tatsächlich erstmal ist zwar ein Kalenderspruch, aber natürlich bringt dich jede Niederlage bringt dich auch weiter. Also du lernst ja was. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich das auch immer wieder vor Augen hält. Das hilft dir auf deinem weiteren Weg. Und irgendwann, bei mir hätte ich so gesagt, gefühlt war das vielleicht so mit zwischen 35 und 40. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt nicht ein hundertprozentiger Scammer bin und irgendwie nur vorgaukel, was ich tue, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ja gut, also du kannst das, ja, und auch rückblickend habe ich dann auch erst festgestellt, was wir da in unserem Studium gelernt haben, wie sich das so zusammenfügt in der Professionalität, ja. Und wenn du diese Phase dann wiederum erreicht hast, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen einfacher, mit Niederschlägen umzugehen, weil es sich nicht so persönlich irgendwie angreift, sondern du sagst halt, guck mal, ich habe da so in einem ganz professionellen Rahmen die und die Lösung irgendwie rausgearbeitet. Ich persönlich oder wir als Team fanden die cool und gut und die ist es dann halt vielleicht nicht geworden. So, aber das ist auch, glaube ich, nochmal was, du musst dir dieses Gefühl auch erarbeiten. Und das Gefühl erarbeitest du dir natürlich über Erfolge, klar, aber vor allen Dingen, du kriegst die Erfolge nur über die Niederlagen.
Wie ist es bei euch was sind Inseln für euch? Wo schöpft ihr Kraft? Wo kriegt ihr Inspiration?
Ja, jetzt, ich
habe. Früher an der Theke, das weiß ich.
Klar, immer noch.
Der Inspirationsort ist tatsächlich ein Inspirationsort. Also tatsächlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich finde es nach wie vor, das ist, was du meintest hier mit Ruhrpott und Kneipe und so. Ich finde es nett, mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch zu kommen und da auch so, ja, wirklich Inspiration zu bekommen oder Impulse. Kraft schöpfen. Ich habe jetzt mal mit Laufen angefangen, irgendwie so vor ein paar Jahren. Finde ich irgendwie ganz cool. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, Zeit mit Menschen zu verbringen und was zu erleben. Ganz einfach, ob man irgendwie einen Ausflug macht oder ein Konzert besucht oder whatever. Das sind so die Inseln zum Aufladen.
Also für mich ist es auch so, wir haben einerseits quasi so dieses mit Menschen sprechen und so, persönlich, aber auch als Unternehmen. Also wir haben verschiedene Agenturnetzwerke, in denen wir uns austauschen, was schon auch inspirierend ist. Also ich war zum Beispiel vor anderthalb Wochen in Lissabon und habe mich dort mit einer befreundeten Agentur getroffen und zu sehen, was die da alles machen und haben jetzt eigene Dörfer gegründet, wo sie ökologische Fortbildungsangebote machen. Das sind so ganz abgefahrene Sachen, die man so als Agentur gar nicht so auf dem Schirm hat eigentlich. Sowas finde ich hoch inspirierend. Und dann gibt's aber auch so was ganz Persönliches, was bei Marc das Joggen ist, ist bei mir viel belächelt irgendwie so Handwerken. Also ich baue gern Möbel zum Beispiel.
Möbel, ja. Was war das letzte Möbelstück, was du gebaut hast?
Das letzte Möbelstück, das ich gebaut, ja, zum Beispiel, wir haben so ein Podestsystem hier im Nachbarbüro. Das ist zum Beispiel sowas. Aber es sind auch so.
Also mit der Hand.
Genau,
vielleicht auch
genau
sehr weg vom
Schreibtisch.
Bildschirm irgendwie
nicht, sich mit einem Stück Holz abarbeiten und daraus aber was entstehen zu lassen. Und später ist dann was da, das kannst du anfassen und so.
Gehst
das hat halt auch was Schrulliges. Also so Heimwerken.
Ich
würde
gar nicht.
Hat auch was Schrulliges.
Finde ich nicht. Ich würde es nicht werten, glaube ich.
Aber für mich ist es quasi eine andere Ebene von Inspiration, die mir schon was gibt.
Gehst du genauso davor wie bei der Arbeit? Also ich sag mal, wer das schnelles Denken, langsames Denken gelesen hat, ne? System 1, System 2. So ein bisschen. Aber ist es so, dass du da dann auch dir erstmal Gedanken machst, baue ich so oder so? Oder ist da eher, dass du dann mal dieses aus dem Bauch raus...
Ich habe schon ein Konzept.
Konzept, ja. Okay. Ja. Okay, spannend, ja. Super. Dann werden wir jetzt so ein bisschen, haben wir ja viel über, also ein bisschen jetzt über euch gesprochen. Seid ihr so mehr Instagram und Social Media Guys oder ist das was für euch so ein bisschen notwendiges Übel?
Also
ist oder nicht ist?
Nee, ich finde es schon extrem spannend und so weiter und bin auch dabei. Hab mir tatsächlich, das ist glaube ich der größte Fauxpas, ich habe mir mal im Wahn, habe ich mir mal 10.000 Fans für Instagram gekauft, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Seitdem habe ich einen blau, ja,
das ist ja was blauen Haken.
10.000.
Ja, ja. Das habe ich gemacht, also ich habe eine große, ich nenne es immer so, ich habe eine große Fan, ich habe eine große Fan Community in Pakistan und Indien. das kommt jetzt als Bumerang zurück, weil natürlich die Freunde und Freundinnen meiner Tochter, die 16 ist, immer sagen, sag mal, ey, dein Papa ist ja wie Influencer oder was. Nee, also und dann muss ich leider mit dieser Wahrheit rausrücken. Aber die, das interessiert mich natürlich schon und ist ja auch totales Kerngeschäft von dem, was wir machen. Ja.
Also bist du so ein Poster dann auch?
Ja.
Ja. Okay. Ja, und du?
Also LinkedIn schon. Ganz vieles, was passiert, empfinde ich als so selbstreferenziell. Und das heißt, es wird gepostet, damit es Menschen wahrnehmen, die dann was liken, damit ihre Posts wahrgenommen werden und so weiter. Ich begegne selten Sachen, die ich jetzt wirklich so relevant finde, dass ich das Gefühl habe, das bringt mich jetzt gedanklich weiter. So. Und dafür verbringt man dann doch ziemlich viel Zeit auf den verschiedenen Kanälen. Wobei wir das, wie gesagt, aus professioneller Sicht ja eh machen. Also
müsst ihr.
Von daher, aus professioneller Sicht finde ich das auch wichtig und richtig. In meiner Freizeit bin ich da ein bisschen differenzierter.
Das ist schön. Da bist du eher beim Schreinern und ja, siehste, beim Nageln.
Wäre ein schönes Profil eigentlich.
Heimwerker-Influencer. Der Heimwerker-Björn, ja.
Gibt's top, top erfolgreiche, ja.
Wie steht ihr zu diesen, jetzt seid ihr 24 Jahre dabei. Jetzt haben wir jetzt natürlich diese Phase Corona, aber auch schon drumherum jetzt und danach, gern. Stichwort New Work. Wie handhabt ihr das? 4-Tage-Woche, Workation, wie ist eure Meinung vor allem dazu?
Ja, so eine ganz abschließende Meinung haben wir, glaube ich, noch nicht dazu. Es ist halt so, tatsächlich, also aus meiner Warte, da Björn und ich gucken da, glaube ich, auch ein bisschen anders drauf, aber aus meiner Warte ist es erstmal schon mal komisch, dieses Work-Life-Balance dann in Stunden runterzubrechen. Also wenn man so anfängt, dann ist es ja irgendwie komisch, dass es Work und Life gibt. Also das ist schon mal so ein Verständnis, was ich gar nicht so habe. Also
ist bei dir auch so, sorry, wenn ich kurz sage, ist Work gleich Life? Hatte ich neulich mal jemand da?
Nee, es gibt nur Live eigentlich.
Nur Live, okay.
Nein, also es gibt nur, aber da gehört ja Arbeiten dazu. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt 15.000 Jahre zurückdenken würde, ja, und ich irgendwie als Steinzeitmensch durch die Welt gehe, dann gibt es auch nicht Work und Live, sondern dann gibt es einfach Live. Du machst was.
Ich finde auch, selbst wenn du nur 4 Stunden am Tag arbeitest und du empfindest die als nicht Leben, dann ist es viel zu viel Arbeit. Also ich wär nicht bereit, für irgendwas Lebenszeit herzugeben.
Wo kommt denn das her? Ich meine, ihr seid Unternehmer seit 23 Jahren. Ich glaube, man hat schon immer die Diskussion sicher gehabt, ja. Aber es wird ja in den letzten Jahren viel, viel stärker irgendwie geritten. Zumindest Kavallerie auf dem Pferd, ne? Work-Life und ich brauche einen Ausgleich und ich will so und ich, ne? Jetzt weniger die Founder, die Unternehmer, aber so die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter. Nicht pauschalisieren, sorry, kein Bashing, aber ja, kommt stark auf das Thema.
Ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich glaube, dass die Aggregation von Arbeit oder die Menge an Arbeit und Informationen, die heutzutage auf einen so einströmen in einem Arbeitsprozess, auch wesentlich andere sind als die vor 40, 50 Jahren. Also tatsächlich ist die Produktivkraft ja natürlich in der Zeit auch extrem gestiegen. Und ich glaube, dass es auch total wichtig ist, sich in irgendeiner Weise Freiräume zu holen. Ja, der eine macht das aber vielleicht über den Erfolg seiner Arbeit und dann merkt er gar nicht, wie die Zeit irgendwie verfliegt. Und wenn das aber vielleicht nicht so ist, dann ist tatsächlich die Belastung, das glaube ich schon, also die gefühlte Belastung innerhalb der Arbeitszeit einfach heute eine wesentlich höhere, weil halt einfach mehr passiert.
Ist es die Belastung, ganz so, die Belastung in der Arbeitszeit oder ist es die Belastung einfach des Lebens? Also viele negative Headlines, Social Media, das wird ja irgendwie kompakter. Es prasselt vielleicht mehr drauf ein und es ist eben nicht, was Björn ja eigentlich macht und beschreibt. Ich nehme dann ganz bewusst eine Insel und ich sag's nur mit dem, ja, Schreinern oder Hämmern und bin da sehr fokussiert ohne zu viel Input von links und rechts. Telefon klingelt, E-Mail, whatever. Nur einfach Hypothese und Frage, wie du drauf schaust.
Genau, also ich glaube tatsächlich, dass du die Begriffe Work und Life einfach komplett umdrehen kannst. Also für viele Leute ist Life extreme Work, weil die halt einfach genau so weitermachen und ihr, weißt du, ich entscheide, wo gehe ich hin heute, zu welchem Italiener, mit wem treffe ich mich, was für eine Hose brauche ich, was habe ich da gelesen, was macht der Influencer XYZ, also wenn du natürlich so komplett durchziehst, 24 Stunden am Tag und die Option hast du in der digitalisierten Welt, dann wird's anstrengend, dann ist aber Life Work.
Ja, Life Work, war alles gut. Björn, wie siehst du's?
Also so grundsätzlich in der, weil du gesagt hast, das sehen wir wahrscheinlich anders. Würde ich das alles unterschreiben? Die Frage, mit der ich da eher kämpfe, sind die geht so in die Richtung, was ist da unsere Aufgabe? Also ich nehme für uns als Unternehmen schon die Aufgabe mit, Arbeit so zu gestalten, dass du möglichst wenig das Gefühl hast, ich lebe oder ich arbeite, sondern dass es auch möglich ist, das als Teil des Lebens zu haben, dass es befriedigend ist, erfüllend ist. Natürlich gibt's auch Standardaufgaben, die sowas weniger mit sich bringen, aber so im Querschnitt. Dass es im Querschnitt was ist, wo man auch für sich was rausziehen kann und wo man nicht das Gefühl hat, dass es keine Lebenszeit wäre. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir als Unternehmen haben. Ein Punkt, den ich kritisch sehe, und vielleicht ist das auch das, was du gerade gemeint hast, ist, ich glaube, dass du zumindest eine Zeit in deinem Leben brauchst, in der du dich sehr auf deine Profession vertiefst, weil du sonst keine Chance hast, ein Wissen oder eine Qualität zu erreichen, die dich wirklich zum Profi macht. Das heißt, zu sagen, ich stehe am Anfang meines beruflichen Werdegangs, ich mache aber einen harten Cut bei 32 Stunden und weiter darüber hinaus interessiert es mich auch nicht. Das ist okay, natürlich ist es okay, aber es wird verdammt lange brauchen, bis du wirklich so professionell bist, wie du denkst, dass du wärst. Weil ich glaube, dass du Zeiten brauchst, mindestens eine Phase in deinem Leben brauchst, wo du dich wirklich, wirklich vertiefst, ohne auf die Uhr zu gucken, um wirklich, wirklich gut zu werden in dem, was du tust. Und lustigerweise sieht man das auch bei ganz vielen Menschen hier. Also mal als Thema, wir haben als Beispiel den Simon, der macht hier CGI. Der hat sich das alles selbst beigebracht und er ist einfach ein Jahr lang jede Nacht am Rechner gesessen, hat nur 2 Stunden gepennt, weil er so sehr unbedingt das können wollte. Und er ist jetzt fantastisch in dem, was er kann. Und aber wenn du versuchst, das in einer gedeckelten Regelzeit, die dann auch vielleicht noch relativ gering ist, hinzukriegen, wirst du nie diese Expertise erreichen. Das ist, ich glaube, später ist es möglich, dass du dich quasi auf dem gewonnenen Wissen vielleicht auch ein bisschen insofern auf das gewonnene Wissen so stützt, dass du auch reduzieren kannst und so und dass das alles in geregelten Bahnen läuft. Aber dieses Wissen musst du irgendwann aufbauen. Und an der Stelle bin ich tatsächlich auch, sehe ich das ein bisschen kritisch, wenn du am Anfang deines Berufslebens stehst und sagst, ja, aber mehr als 4 Tage kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das ist dann eine viel zu hohe Belastung und so. Und gleichzeitig aber das Bild hast, dass du voll Profi in dem sein möchtest, was du tust, dann entsteht da für mich ein Gap.
Offensichtlich, ne? Also wenn du so wie du es erklärst.
Ich wollte noch sagen, nur um das auch gerade zu ziehen hier so, was das für uns als Agentur bedeutet. Also es ist natürlich schon so, zum Beispiel Remote-Arbeit oder sowas, klar, funktioniert. Haben wir auch bisher gute Erfahrungen gemacht. So
bieten wir auch alles an.
Wie es bei uns läuft. Workation ist auch was wir anbieten, zum Beispiel mit unseren Partneragenturen bei Community International, wo dann Leute tatsächlich einfach 2-3 Wochen oder sowas irgendwo vom Ausland aus arbeiten oder halt auch grundsätzlich privat irgendwo hingehen und so. Also das funktioniert alles tatsächlich, aber es geht genau um die Fragestellung, die der Björn aufgebracht hat. So, was bedeutet das in Gänze für uns als Arbeitgeber ja auch tatsächlich oder für uns als Organisation? Man muss sich da rantasten, man muss das ausprobieren und gucken, was geht. Und bei manchen Leuten funktioniert halt das eine und bei manchen Leuten funktioniert halt das andere. Das ist, glaube ich, ein höchst individuelles Thema dann auch.
Das kommt auch noch dazu, dass wir haben, also jetzt gerade auch so in diesem Corona-Zusammenhang, festgestellt, dass nicht für jede Person die volle Individualisierung das ist, was sie glücklich macht. Also das merkt man auch, die Leute hier dürfen Homeoffice machen oder mobil arbeiten, wie sie wollen. Und es gibt aber ganz viele Leute, die wollen halt hier. So, und das ist ja schon fast so ein bisschen old-fashioned.
Also ich finde es total, also sehr spannend. Wir waren letzte Woche, wie gesagt, oder wir haben mit dem Inhaber von der Familie Redlich da zugeschaut, der sagt, ja, aus seiner Sicht 80% der Leute können mit Homeoffice gar nicht umgehen. Ja, also das funktioniert einfach auch für sie nicht in diesem Work-Life, Life-Work-Balance. Was macht denn ihr aber, weil das, wir sind jetzt natürlich ein bisschen, finde ich, weiter schon gegangen, aber ich habe noch eine Frage dazu mit diesem, was macht ihr eigentlich, damit dieses Work-Life-Thema gar nicht aufkommt bei euch in der Agentur für eure Mitarbeiter? Oder soll's, oder ist auch okay, wenn es aufkommt, weil man, mag ja auch sein, aber so, ich habe vorhin bei dir, Björn, so gehört, ne, dass das ja auch so ein Ziel von euch ist, dass es eben nicht zu so einem,
es ist
zu zwei Polen wird, ne, Work-Life, sondern dass es ineinander geht und sich und man eigentlich das merkt, dass man hier sein Leben sich, also wie der Simon, ja, was sich aufbauen oder reinfuchsen kann oder gestalten kann und ihr dafür einen guten Rahmen bietet, ja?
Würde ich definitiv als Ziel von uns beschreiben, aber wie das halt mit Zielen so ist, ist ja auch immer ein Weg dorthin. Und es ist auch so, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliches Belastungsempfinden haben, zum Beispiel. Oder dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Arbeitsgrundlagen benötigen. Und an der Stelle ist es schon wichtig, dass wir sehr flexibel sind und dass wir die Dinge, die möglich sind, ohne dass wir unsere Spur verlieren, auch alle anbieten. Und das tun wir auch und machen das auch gern. Und da ist auch kein Misstrauen da von wegen, oh, wer weiß, was macht die Person den ganzen Tag, wenn sie im Homeoffice ist oder irgendwie sowas. Und man muss aber schauen, was sind so die Sachen, die uns wirklich, wirklich wichtig sind. Also wenn jetzt zum Beispiel alle Menschen nur noch mobil arbeiten würden, dann könnten wir auch einfach einen Freelancer-Pool aufmachen. Also wir wollen schon Team, wir wollen schon gemeinschaftlich, wir wollen auch Menschen wirklich begegnen.
Im Prinzip geht es ja einfach nur darum, das, was wir, worüber jetzt das ja schon auch kreist, dass man so viel live in Work reinpackt, dass es halt live ist. Also so. Und ich glaube, dazu gehört alles. Dazu gehört, wir fahren einmal im Jahr, machen wir eine Klausurtagung. Das heißt, die Klausurtagung ist aber nicht so, also Finanzamt muss jetzt weghören. Ist natürlich ein großer Arbeitsblock, aber natürlich gibt es auch einen Block, wo halt einfach zusammen was erlebt wird, wo man einfach sich in einem ganz anderen Kontext logischerweise kennenlernt, auch untereinander und so weiter. Das ist ja auch total wichtig, oder?
Wie verhaltet ihr euch da? Also seid ihr da die so wie ich euch kenne, die Partytiere oder seid ihr da schon ganz ehrlich, weil ich finde es total wichtig.
Wir zwei sind nicht die Ersten, die im Bett sind.
Genau. Und eher die Letzten, wie früher halt auch. Weißt ja, das ist ja auch authentisch. Ja. Die Frage ist ja, was macht es aber? Ja, nachher, wenn du dann zurückkommst aus so einer Klausurtagung und der Junior Creative hat irgendwie den Geschäftsführer um morgens um 6:30 mit 34 Promille oben ohne am Praterring tanzen sehen.
Das wäre ja noch,
genau, das
wäre
ja der noch Plan für YOLO.
Das wäre ja noch glimpflich. Nein, also ja, gut. Nein, aber das gehört doch genau dazu. Genauso wie man lernen muss, dass Niederlagen dazugehören, dass Scheitern dazugehören, dass Menschen halt keine Automaten sind oder so. So, ich glaube, das Entscheidende ist dann, dass man akzeptiert, dass man was kann und dass man sich menschlich aufeinander verlassen kann. So, das ist dann das, was zählt. Und wie gesagt, dieses Leben in die Arbeit reinzuführen oder das nicht zu vergessen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und was man da für Formate sich ausfallen, also Köchin oder so, wir essen zusammen Mittag und so weiter, es wird gekocht, es gibt genug Gruppen, die auch untereinander was machen. Ich wusste teilweise gar nicht, dass hier Leute miteinander bouldern gehen, ja, wo ich dachte, die haben noch nie vielleicht sogar ein Wort hier, also das stimmt jetzt nicht, aber haben hier so eine Arbeitsatmosphäre, kriegt man es gar nicht so mit, dass sie privat aufeinander hängen. Das finde ich aber ganz schön, dass sowas halt einfach
entstehen
da ist und entstehen kann und den Raum muss man einfach geben.
Was ist die ideale Kultur für euch, bei einer Agentur?
Das klingt jetzt auch nach Kalenderspruch, aber auf jeden Fall eine, die Freiheit lässt, Ideen zuzulassen. Also wenn wir eine Kultur haben, wo alle abwarten, bis sich jemand, der vielleicht hierarchisch woanders steht, aus dem Fenster gelehnt hat und was gesagt hat und erst dann erlauben sich die Leute, damit umzugehen, dann würden wir uns selbst zerstören. Also Und ich glaube, und da schließt sich aber auch der Kreis zu dem Partymachen ein bisschen. Wir haben beide überhaupt kein Problem damit, uns angreifbar zu machen auf Ebenen, die jetzt kreativ sind oder die Party oder was weiß ich was sind. Das heißt, wir sind auch nicht den ganzen Tag unter dem Zwang, was vorspielen zu müssen, was wir nicht wären. Ja. Also so Authentizität spielt da auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle und das ist, glaube ich, auch wichtig hier für die Gesamtkonstellation.
Ja. Und es ist zwar auch so ein Jungformat, Oliver Voskelaber, aber das würde ich 100% unterschreiben. Okay. Die Idee ist der Chef. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass es halt nicht um persönliche Befindlichkeiten geht oder um, was ist mein nächster Karriereschritt oder was weiß ich, sondern wir wollen halt eine geile Idee entwickeln. Und wenn der Praktikant eine geile Idee hat, dann tragen wir die alle ins Ziel. Die Idee ist der Chef.
Also ich finde das gar nicht so kalenderspruchmäßig, weil das, ich glaube, da kann man sich gut damit irgendwie, also ich kann mir zumindest gut vorstellen, was ihr dafür eine Kultur schafft oder schon geschaffen habt.
Also nur nochmal zum Thema Agenturkultur. Also wir haben uns natürlich auch selber mit unserer Marke und mit unserer Organisation dann auch beschäftigt, klar. Und für uns haben wir so ein Brand Purpose entwickelt und der ist, glaube ich, so ein Leitmotiv, was alles gut aufhängt, also als die Kavallerie. We take people on a ride to inspire and unite. Kann man sich halt gut merken, aber we take people on a ride, das heißt, wir wollen eingetretene Pfade wollen wir verlassen, ja, ein Ride, ein Ausritt wagen. Wir wollen uns gegenseitig inspirieren, um dann dafür zu sorgen, dass Menschen zusammenzukommen oder dass man auch selber zusammenkommt. Also das sind so die drei Kernthemen, um die, glaube ich, auch so die Organisationskultur von uns kreist. So.
Sehr gut. Das Thema Zusammenkommen als Stichwort, ne? Ihr seid ja in verschiedenen Verbänden auch organisiert, ist vielleicht jetzt wieder ein bisschen platt, aber wir haben uns ja auch mal getroffen in dem Community International Verband. Erzähl doch mal kurz, was das ist, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Vereinigung von europäischen Agenturen, ne?
Genau, wie du schon sagst, das ist eine Vereinigung von europäischen Agenturen. Im Moment 34 Agenturen in fast allen europäischen Ländern plus Israel plus USA. Wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr. Das ist auch wichtig, sich tatsächlich persönlich zu treffen, weil das Konzept dieses Verbandes baut wenig oder dieses Agenturnetzwerks baut weniger darauf zu schauen. Das ist natürlich auch ein Ziel, wie kann man sich Jobs hin und her schieben oder wie kann man international tätig sein. Das ist alles schon wichtig, aber das Besondere ist, dass da Freundschaften entstehen. Also da gibt's Menschen, mit denen treffe ich mich viermal im Jahr, eine Woche. Ich habe wenig Freunde, mit denen ich so viel gemeinsam irgendwo bin und gemeinsam Erfahrungen sammeln. Und daraus entsteht eine Verbindlichkeit, die so groß ist, dass man wirklich mit Freunden wiederum Projekte macht. Also beispielsweise, wir haben eine Partneragentur in Ungarn, mit der wir Webprojekte gemacht haben. Und da ist es einfach klar, wenn wir die um Unterstützung bitten, dann kann ich mich da blind drauf verlassen, weil schon aus freundschaftlichen Gründen es unglaublich peinlich wäre, wenn irgendwas nicht funktionieren würde. Also, und das ist eben ein Riesenunterschied zu sowas wie normalem Auslandssourcing oder so, sondern es ist wirklich verbunden durch Freundschaft. Das sagen auch alle, aber es empfinden auch wirklich, wirklich alle so. Und persönlich finde ich es wahnsinnig bereichernd, in jedem Land Freunde zu haben. Also
lernt man da, also jetzt ist natürlich Schwerpunkt Friendship, hast du genannt. Erkennt ihr Arbeitsweisen, die ihr auch übernehmen könnt, die einfach einen Schritt weiter sind? Oder auch also es geht ja nie eine Einbahnstraße, ne? Aber in beide Richtungen.
Die haben alle unterschiedliche Profile und in jedem Bereich gibt's was ein anderer von uns lernen kann und wir von denen. Also, und man hat dann natürlich schon auch seine Profis in den jeweiligen Ländern, wenn man weiß, oh, die sind die totalen Performance-Spezialisten, aber sind vielleicht auf kreativer Ebene nicht so stark aufgestellt. Dann ergibt sich daraus schon irgendwie eine tolle Basis. Manchmal ist es aber auch so, dass du eine Kampagne international ausrollen willst und dann ist es halt gut, wenn es jemanden vor Ort gibt, der sich dort auskennt. Und manchmal ist es auch so, dass es gar nicht darum geht, gemeinsam Geschäfte zu machen, sondern sich miteinander zu unterhalten. Wie geht's euch denn so mit einer gewandelten Arbeitswelt zum Beispiel? Und welche Lösung hat man da mittlerweile vielleicht schon in irgendwelchen Nordics entwickelt? Und wie anders ist es denn dann in Portugal? Das sind Riesenunterschiede, aber genau das können ja auch vorausschauen sein auf das, was noch auf uns zukommt. Und vielleicht Dinge, die schon gelöst sind oder wo man Lösungsansätze hat.
Gerade wenn du sagst jetzt, ja, gerade dieses im Arbeitszeitenmodell, Nordics ist, glaube ich, schon ist immer ziemlich liberal, ne, so gewesen.
Ja, wobei mir fällt jetzt als Beispiel ein, ich glaube bei Kubus, die haben die haben zwei Freitage im Monat irgendwie abgeschafft als Arbeitstage, einfach so, und dann auch darüber berichtet, dass bei ihnen die Produktivität genau gleich geblieben ist, obwohl sie so. Das sind ja ganz interessante Fakten, die man dann halt mitbekommt.
Ja. Absolut. Haben wir in München auch einen E-Commerce im Podcast gehabt, die haben das auch gemacht. Das war sehr spannend, weil sich dann interessanterweise, das größte Learning, was die hatten, war, sie haben nicht allen freigegeben, sondern sie haben es praktisch wie in Schichten freigegeben. Ne? So dass schon immer auch die Agentur oder in dem Fall der Online-Shop oder der E-Commerce-Shop dann auch besetzt war, und es funktioniert hervorragend. Ja? Das ist spannend.
Wichtig ist halt immer das offene Visier. Also du brauchst eine Ebene, wo es keinem peinlich ist, auch von Sachen zu berichten, die nicht so gut funktioniert haben, weil nur daraus kannst du halt auch lernen. Und das setzt natürlich so ein bisschen Freundschaft voraus. Nicht ganz so intensiv, aber in einer ähnlichen Richtung haben wir das ja auch beim GWA, bei einem deutschen Verband, wo es eben auch so, da haben wir uns auch über solche Themen unterhalten, und zum Beispiel eine befreundete Agentur aus Berlin, die haben bei vollem Lohnausgleich auf 32 Stunden reduziert und haben, das hilft denen total, um super Talente zu finden. Und wir haben dann gefragt, ja, und wie läuft das denn so wirtschaftlich und so? Und dann war halt andererseits auch die Aussage da, naja, also wir sind jetzt halt pleite, aber wir haben super Talente.
Nein,
das war ein bisschen ironisch, aber so, auch das, weißt du, so jenseits der Buzzwords zu diskutieren und jenseits der Trends und der so open-minded zu sein, sondern auch wirklich zu sagen, hier, guck mal, das ist ein spannender Ansatz, aber was passiert da wirtschaftlich und wie kann man das vielleicht zusammenbringen? Da ist es gut, wenn man Leute hat, die das einem ehrlich berichten und eben nicht sich nicht nur so LinkedIn-mäßig irgendwie beweihräuchern.
Ich würde nochmal tatsächlich auch zu dem GWA kurz zwei Sätze sagen, also zum Gesamtverband der Kommunikationsagenturen in Deutschland. Das W stand mal für Werbeagenturen, das ist immer noch drin. Das war für uns tatsächlich eigentlich das erste Mal, dass wir irgendeinem Netzwerk oder so wir sind einfach mal hier bei der IHK, so ein Kreativnetzwerk beigetreten. Aber das war für uns tatsächlich so ein ganz zentraler Schritt, auch, sagen wir mal, von unserem Business, was schon ein bisschen hier in Tübingen ist jetzt nicht Hamburg, ist nicht Berlin, ja, als Agenturlandschaft, so tatsächlich so eine Andockung zu finden oder so ein Hub zu finden, wo man sich austauschen kann. Das war ein wichtiger Move. Und damals hat es der Benjamin Minak, der da Präsident war, der hat das so ein bisschen geöffnet, auch für kleinere Agenturen, weil wir sind eine kleinere Agentur sozusagen in dem Format mit 40 Leuten. Und wir profitieren da tatsächlich extrem von. Wie gesagt, es gibt die Austauschformate, es gibt lauter Foren, auf denen wir auch einzelne Mitarbeitende von uns platzieren können, dass sie sich da austauschen, Wissen aufbauen. Es gibt Kampagnen, die man zusammen macht, Miteinander für Demokratie oder so. Das sind auch, finde ich, ganz wichtige Sachen, dass man da halt tatsächlich an einem Strang zieht. Würde ich auch zum Beispiel jedem Gründer und jeder Gründerin empfehlen, wenn man so den eigenen Laden so halbwegs erstmal im Griff hat, dann auch tatsächlich sich in der Branche umzutun und da dann auch die Vernetzung zu suchen. Das haben wir lange einfach, muss man auch sagen, haben wir es gar nicht so im Blick gehabt, weil wir dachten, das ist vielleicht gar nichts für uns. Und ganz im Gegenteil, wenn du einmal, also ist vielleicht eine Nummer zu groß oder sowas, aber ganz im Gegenteil, wenn du dann einmal da drin bist, dann ist das einfach voll super, in solchen Netzwerken auch Dinge zu bewegen.
Also vor allem für uns in dieser etwas merkwürdigen Sonderrolle, weil wir eben im Vergleich zu großen Agenturen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München einfach klein sind, dafür aber hier in der Region mit ziemlich deutlichem Abstand groß sind, fehlt uns der Austausch oder hat uns vorher der Austausch gefehlt, weil die Themen, mit denen sich andere, die hier sind, beschäftigen, sind zum Teil andere Themen als die, mit denen wir uns beschäftigen. und noch Wettbewerbssituationen oder die Angst vor Wettbewerbssituationen, die dann andere Menschen haben. Und da hilft so ein Netzwerk total, weil, also für mich war das damals der totale Eye-Opener, Leuten zu begegnen, die sich mit den gleichen Themen befassen.
Ist ja auch wichtig, weil man schaut über den Tellerrand. Und kann natürlich irgendwie auch, ich meine, glaube, wenn man gemeinsam auf Dinge reagiert und reagieren kann, wir kommen gleich zum Thema KI und Trend, ja. Das ist ja auch ein großes Thema vom jetzigen Präsident, vom Dr. Nöcker, ja, und für euch ja auch.
Ja.
Da einen Austausch zu haben, ist, glaube ich, mega fruchtbar und sich halt nicht alleine hinsetzen und den Stuhl nageln. KI, wie schaut denn drauf?
Ich finde, dass es gibt eine gesellschaftliche Perspektive drauf und es gibt für uns eine arbeitspraktische Perspektive drauf, die
gibt bei, über, bitte, die, über beide Themen.
Die arbeitspraktische Perspektive finde ich spannend und gar nicht so problembeladen, wie das immer so diskutiert wird. Angeblich macht sich unsere ganze Branche ja Sorgen davor, arbeitslos zu sein, weil die KI das jetzt alles macht. Die Dinge, die sich über KI bisher vollständig regeln lassen, finde ich gut, wenn das eine KI macht und nicht Menschen ihre Lebenszeit da rein verblasen, wenn man das technisch gut lösen kann. Ich glaube, die Sachen, die uns ausmachen, wird es zumindest noch eine ganze Weile dauern, bis die relevanten Punkte da wirklich ersetzt werden könnten oder so. Wir benutzen es zum Recherchieren, wir benutzen es, um mal schnell ein Konzept zu visualisieren und so weiter. Und das ist auch gut und wichtig und wir wären blöd, wenn wir es nicht machen. Die gesellschaftliche Perspektive finde ich nochmal insofern spannender, als wenn es jetzt zum Beispiel um politisches Bewusstsein geht und du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, die Quellen zu beurteilen, weiß ich nicht, was mit Demokratie passiert. Also bisher gab es auch Trolle, aber so ein Troll konnte halt auch nicht mehr als 3 Beiträge am Tag schreiben. Das hat sich jetzt halt immens potenziert. Das heißt, es kann schon sein, dass wir sehr zeitnah in einer Situation sind, wo ich wirklich nur dann weiß, ob du es gesagt hast, wenn du wirklich mit mir an einem Tisch sitzt. So. Finde ich eigentlich auch schön, wir werden uns mehr begegnen, aber was das mit Medien und Medienrezeption macht, halte ich schon für spannend und auch für gefährlich.
Genau, aber wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass es einen Gegentrend geben wird, also KI, die zum Beispiel dann über Medien, digitale Medien und so weiter eingesetzt wird. Björn hat's gesagt, du weißt nicht, wer ist die Quelle, wer ist überhaupt, wer, wenn mich jemand anruft am Telefon, spricht da Bodo Braun oder ist es halt irgendeine Maschine, ja. So, und das wird zwangsläufig dahin führen, dass wir uns tatsächlich im physischen Raum wieder öfter begegnen würden, weil das ist tatsächlich das, was passieren wird, dass ich echte Emotionen erleben will, echte Gespräche führen will und dann halt auch tatsächlich mit Menschen vor mir spreche und weiß, das ist er. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz zentraler Punkt, der da kommt, so ähnlich vielleicht wie das Revival der Schallplatte so im Rap-Hip-Hop-Kontext ja auch kam, nachdem sie eigentlich ausgestorben war.
Dazu gibt's noch, aber da bin ich selbst jetzt ein bisschen gefärbt, weil ich einen Mieter oder einen Freund habe, der bei uns im Haus eine Wohnung mietet, der Forscher im Bereich KI-Sicherheit ist, dessen Perspektive relativ dunkel ist. Was?
Beschreib mal.
Seine Freunde nennen ihn immer Doomsday Alex. Er hält tatsächlich dystopische Situationen für nicht unrealistisch.
Beschreib's mal. Also das
ist jetzt Haus der Sagen. Ganz praktisch. Also er ist der Meinung, dass, also sehr verkürzt ausgedrückt, Alex, nimmst du mir nicht übel, aber sehr, sehr verkürzt ausgedrückt, dass man bisher es noch nicht geschafft hat, den Notausschalter reinzubauen und er findet es wichtig, fände es wichtig, dass es einen Notausschalter gibt. Eine Begrenzung gibt in der Fähigkeit von Algorithmen, sich selbstständig weiterzuentwickeln und so unkontrolliert auszubreiten. So. Also es ist wirklich sehr vereinfacht. Ich stelle gerne mal den Kontakt her. Das sind spannende Gespräche, die man da führen kann. Viele Dinge klingen da so nach Endzeit-Terminator-Geschichten, wo man sich denkt, oh, jetzt bleib doch mal auf dem Boden. Der Unterschied ist, jetzt bei ihm als Quelle, er kennt sich halt wirklich, wirklich, wirklich aus. Und ja, find ich auf jeden Fall wichtig, sowas schon auch in den Blick zu, also bei aller Begeisterung für technologische Möglichkeiten, schon auch in den Blick zu nehmen, welche Rolle der Mensch in diesem Kontext hat und ob er eine Rolle behält oder welche Rolle er behält. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Aber ich nehme das schon ernst, wenn das mir jemand sagt, der...
Ich bin ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, ihr System 1 super entspannt eher, ja, weil klar ist es, ich glaube, wir leben schon immer in so Revolutionszeiten, ja, also als man irgendwie bei Mercedes in den 80er und 90er Jahren die Lackierereien abgeschafft hat und irgendwie einarmigen Roboter reingestellt hat, hieß es, oh Gott, wir haben alle kein Arbeitsplatz-Drama. Ich glaube, der GWA hat den Bericht 23 veröffentlicht, 19% Mehreinstellungen im Bereich Agenturen aufgrund von KI. Mhm. Diese Endzeit-Thematik, ich meine, wir sind jetzt ja auch schon mittleres Alter. Ich glaube, wir sind schon ständig mit allem umgeben gewesen. Wir waren irgendwie noch DDR und Wende und Kalter Krieg und Atombomben und ne? Ich glaube, wir werden uns am Ende des Tages auch da, das Ding wird, glaube ich, nicht so schnell wachsen, wie wir es glauben. Weil es einfach begrenzt ist, es braucht Daten. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es ist keine endlose Quelle. Ich glaube, Vorsicht ist geboten. Ich habe neulich, und da möchte, das ist, glaube ich, auch so der Part, wo ich jetzt überspringen möchte, auch mit unseren Kindern, wir sind alle Väter, ja. Ich habe neulich mit meinem 13-jährigen Sohn mal Matrix nochmal angeguckt. Ja. Hey, mir war gar nicht bewusst, dass da schon das Thema KI einfach gestated wurde, ne? Dass die Typen da in diesen Becken irgendwie lagen und die KI hat diese Menschen als Energiequelle letztendlich züchtet die ran und so weiter, ne? Also.
Eigentlich ist es das Metaverse.
Ja, ja. So. Und, ja, aber
ja, nichts anderes.
Marky Mark, am Ende. Ja.
Marky, ja. Am Ende liegst du in einem Wassertank und bewegst dich mit dem Avatar.
Du kriegst auch deine Wir beide liegen im Biertank. Ja, da gibt es dann die Abschöpfung. Nein, aber wie bereitet ihr eure Kinder auf das vor?
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ja, also ich glaube, dass du hast gesagt, vom Alter her sind wir ja über diese Hürde der analogen Welt in die digitale Welt so gesprungen. Also wir sind die aufgewachsen sind ohne Mobiltelefon und so weiter. Also, und das ist, glaube ich, schon nochmal ganz spannend, dass die Perspektive ja unsere Kinder einfach nicht haben. So. Aber ich glaube, da nochmal ein bisschen hinzugucken und zu schauen, okay, was ist denn eigentlich auch geil außerhalb digitaler Formate? Das ist, glaube ich, schon ein Thema, dass man sich schon als Eltern oder jetzt in unserem Fall Väter halt zur Brust nehmen muss. So ganz banal, einfach Dinge erleben, die echt sind und sich nicht nur echt anfühlen.
Schränkt ihr so einen Konsum ein bei den Kindern? Handyzeit, Internetzeit,
ja.
Social Media Zeit, ja. Strikt, ne?
Du, ich richtiger
Verbotstyp, also bist du plötzlich.
Ne? Absolut, da bin ich knallhart. Nee, ja, tatsächlich, ja, also weil ich schränke es ein über die Nacht von 22 Uhr bis, glaube 6 Uhr oder 6.30 Uhr, weil ich mich selber kenne. Also wenn ich so eine Kiste bei mir im Zimmer liegen hätte, ich würde da bis nachts um 4 mit 13 dranhocken. Und
Fußballvideos
alles gucken, chatten, machen und tun. Das ist so ein bisschen eine Art Selbstschutz. Ansonsten ist es nicht restriktiv, aber das finde ich, oder auch einfach zu sagen, du kannst es ja auch physisch machen, du kannst auch sagen, ey, Telefone gehören nachts nicht ins Schlafzimmer. Fertig, so solche Sachen.
Björn, bei euch?
Also wir schränken es nicht ein, wobei es im Ergebnis schon aufs Gleiche rausläuft. Und auch so diese Erlebnisse oder vor allem die Selbstwirksamkeit außerhalb der digitalen Welt zu erleben, finde ich schon auch extrem wichtig. Meine Maßnahme ist nur, also ich würde keine Maßnahmen ergreifen, die dahin gehen, die Kids von digitalen Medien fernzuhalten, sondern eher sie zu begleiten oder zu diskutieren oder im Gespräch zu bleiben, weil dieser Ansatz, ich halte meine Kinder davon fern, führt ja nur dazu, dass sie irgendwann, wenn sie dann da reinrutschen, sich nicht auskennen. Und von daher finde ich da das Gespräch und die Diskussion und die Auseinandersetzung wichtiger als die Vermeidung.
Das stimmt. Also es geht eher darum, zu begeistern für andere Sachen oder auch den Umgang klar zu machen. Ne?
Oder eben wirklich tatsächlich Wirksamkeit ist für mich ein Riesending, wenn man dann plötzlich merkt, hey, wenn ich Bock habe, was zu organisieren, dann findet es statt und dann passiert da was. Und zu sehen, also meine Kids machen zum Beispiel einmal im Jahr so einen Weihnachtsmarkt, wo sie mit, wir haben für eine Agentur, haben wir so eine Lasergraviermaschine gekauft und dann kann man da live auf dem Weihnachtsmarkt sich auf Christbaumkugeln irgendwie Namen gravieren lassen und sowas. Und das, die Einnahmen, die gehen dann immer an die Tübinger Tafel. Und dann, wenn dann drei Kinder irgendwie, jetzt wird angefangen, zwischen 8 und 14 erleben, dass sie es schaffen, an drei Tagen einfach mal 3.000-4.000 Euro an Spenden einzusammeln. Das ist eine hohe Selbstwirksamkeitswahrnehmung. So, und das wäre so zum Beispiel so ein Ding, dass ich dem Digitalen entgegensetzen.
Mhm. Und wobei How to Sell Drugs online fast wäre natürlich auch eine Option.
Auch, aber auch was man gelernt hat. Und trotzdem finde ich es dann cool, wenn meine 14-jährige Tochter das Kartenzahlsystem selber einrichten kann, weil sie mit digitalen Medien umgehen kann.
Wie lange werdet ihr das noch machen?
Das ist eine gute Frage.
Die Kavallerie. Seit dem 24. Jahr. Also wie lange kann man verheiratet sein? Bis zum Ende.
Ja, das auf jeden Fall. Also
gibt es irgendwann, also ich gebe mir noch kurz die Chance, das vielleicht ein bisschen einzuleiten. Ja. Irgendwann wird ja die Zeit kommen, dass ihr den Staffelstab übergeben müsst. Ich glaube nicht, dass man mit 70 noch anfängt, jetzt hier irgendwie die, ja, sicherlich immer noch kreativ, aber irgendwann ist es, glaube ich, auch Zeit zu sagen, wir sind, Leute, jetzt haben wir aber 10-mal die Savanne hoch und runter geritten. Jetzt steige ich ab. Gibt es solche Gedanken? Gibt es einen Plan? Oder lasst ihr das euch total offen?
Nee, wir sind ja gerade, wir hatten das ja schon mit dem Management Board erwähnt. Also wir sind da ja schon seit ein paar Jahren dran, tatsächlich auch sozusagen die Verantwortlichkeiten und so weiter auch zu verteilen. Auch durchaus ja natürlich mit der Option, dass dann von uns jemand auch ein bisschen in den Hintergrund treten kann. Also das ist auf jeden Fall ja ein Thema. Grundsätzlich vorstellen zu arbeiten, kann ich mir bis auch da wieder Life-Work-Balance, also dass dann halt mit 60, 65 irgendwie du den Griffel fallen lässt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich will immer was tun, ich will leben, ja. Und von daher gibt's da kein Szenario, wo ich sagen würde, ja, da habe ich mir jetzt so eine Altersgrenze oder sowas gesetzt und dann ist da komplett Ende irgendwie mit Arbeiten. Ob sich das Aufgabengebiet und auch so ein bisschen die Themen verschieben, das möchte ich gar nicht ausschließen. Wir haben noch so eine andere Firma mal zusammen aufgemacht, wo es so ein bisschen eher um Produktentwicklung und so weiter geht, wo es auch darum geht, vielleicht mit Gründern was zusammen zu machen. Also den Fokus, dass sich der verschiebt, das kann durchaus gut sein, ja.
Also würde ich so auch unterschreiben. Ich habe vielleicht ein bisschen weniger Rümmeln im Arsch in die Richtung als es mag, aber grundsätzlich werden sich unsere Aufgaben ändern und ich finde das cool, wenn ich was Spannendes habe, wo ich dann meine Energie reinstecken kann. Ich bin nicht unhappy mit meiner Funktion oder Situation hier und ich spüre da auch keinen Zeitdruck, das zu ändern, aber mit Sicherheit wird sich's ändern, so wie sich die letzten 24 Jahre auch alle spätestens 2 Jahre irgendwie geändert hat und irgendwie verschoben hat und sich auch unsere Alltagsrollen auch verschoben hat, was jetzt zum Beispiel die Momente angeht, in denen wir in Projekten aktiv sind. Früher haben wir alles gemacht, heute kommen wir vielleicht nur noch an bestimmten Kernterminen dazu, um quasi diesen Erfahrungsinput zu geben und vielleicht der ein oder andere Kreativinput kommt dann eher von jetzt auch schon von anderen Leuten oder von jüngeren Leuten oder wie auch immer, weil die langjährige Erfahrung ist zwar einerseits eine Stärke, also man hat Sicherheit in Projekten, man weiß auch, das wird klappen, was man da versprochen hat, man hat die Prozesse im Griff, all sowas und auch Erfahrungen, wenn es in Richtung, was weiß ich, Markenentwicklung, Werte und so weiter geht. Das sind schon auch Sachen, wo es gut ist, wenn man eine langjährige Erfahrung hat. Und andererseits gibt's aber viele Bereiche, wo ich jetzt schon der Meinung bin, dass das andere Menschen hier besser können oder wo ich vielleicht auch schon ein bisschen zu den Seniorigen gehören, dass es gut ist, wenn das andere Menschen mit einem anderen Background machen.
Ist es Loslassen schwierig für euch?
Ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. So, weiß ich nicht. Also ich, oder jeder auf seine andere Art vielleicht. Also für mich ist Loslassen eigentlich nicht so schwierig.
Das heißt für dich schwierig?
Für mich ist es auch nicht schwierig, wenn ich weiß, dass die Menschen, die es übernommen haben, es so pflegen, wie ich es gepflegt hätte.
Du alter Diplomat, das ist schön gesagt.
Also ich lasse ihm Augen zu und durch ist nicht meins.
Aber das ist genau das, wo wir am Anfang angefangen haben. Also ich bin derjenige, der es vielleicht ein bisschen schönredet und sagt, wird schon immer gut gegangen, also tschüss Sikorski, also jetzt überspitzt formuliert. Und der Björn wird erstmal gucken und das nochmal auch prüfen, ob das dann tatsächlich auch so funktionieren wird.
Und deswegen funktioniert ihr beide auch so gut. Weil ja, ich glaube, das ist auch in dem Gespräch jetzt auch kommt das raus, ne, dass ihr kennt euch natürlich absolut gut. Wenn jetzt beide hier so auf Feuer und laissez-faire, ich übertreibe das, also liegt das mal in die Worte, dann wird es eher schwierig wahrscheinlich. Aber diese Ergänzung gegenseitig ist gut. Ihr habt 20 Jahre Kavallerie gefeiert, alte Bilder, alte Geschichten. Mehr Träne oder mehr Lachen? Wenn ihr das dies präsentiert habt oder gesehen habt, was da passiert war. Wehmut, also
ich habe ein Bild von dir in die Hand gekriegt beim Armdrücken.
Ja.
Als wir so zurückgeguckt haben.
Ich im Armdrücken.
Ja,
ich
war Denker und Lenker. Vor 10 Jahren mit nacktem Oberkörper. Also für mich eindeutig Lachen.
Absolut. Also überhaupt gar keine Wehmut. Absolut. Also als wir gestartet sind, haben wir auch gesagt, wir haben uns das überhaupt nicht vorstellen können, dass wir, glaube ich, auch in der Größe jetzt unterwegs sind. Von daher voll gut, tolle Augenblicke auch einfach auch punktuell. Ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut. Das ist wichtig, auch mal innezuhalten. Wir haben so immer so ein paar Formate oder machen Partys oder was auch immer, wo wir genau sowas schaffen.
Legendäre Rückblick. Partys, Leute. Ja, legendäre.
Genau. Nein, aber auch tatsächlich dann immer einfach mal jetzt noch mal den Blick zurück und nämlich genau die Frage einfach stellen. Und dahin zu gucken und zu sagen, ey, cool, was hat man denn jetzt eigentlich hingekriegt? Und nicht nur den Kopf die ganze Zeit ins Tagesgeschäft rein, was läuft da jetzt an irgendeiner Stelle nicht gerade so richtig rund oder was machen wir morgen oder was auch immer. Sondern einfach mal nochmal immer mal wieder zurückgucken, mit was ist man eigentlich angetreten? Und das hilft.
Ja, aber ich frage deswegen so, ne, weil wenn man manchmal mit Fotoalben oder Leute so dann so in die Vergangenheit schauen und Bilder oder Anekdoten hochkommen, dann gibt's ja auch eine Wehmut. Aber es ist ja genau richtig zu sagen, mit ganz viel Lachen und war ist ein geiler Ritt, ja, um das vielleicht ist so abzuschließen.
So.
Ja.
Ist schon so, ja.
Ja. Geile Cowboys, geiler Ritt.
Wir haben uns aber auch am Anfang nichts vorgenommen. Ja. Das ist vielleicht ein riesen Unterschied. Ich war immer froh, dass ich nicht da sitze, mir eine Website angemeldet habe und dann hoffen muss, dass sich Kunden melden, sondern wir sind daher
einfach
reingeritten und
aufgesattelt und reingeritten.
Und das Reiten macht euch Spaß. Vor Spaß.
Das sieht man.
Wobei wir schon natürlich dann immer, du guckst dann natürlich immer so, was funktioniert gut und so weiter, strategisch sich dann daraus natürlich auszurichten. Also wir haben ja einen Fokus als Agentur, dass wir gesagt haben, also Technologie und Gesellschaft, das sind unsere Themen, wo wir auch hinwollen, das macht uns Spaß und so. Das ist ja auch was du dann schon machst natürlich und nicht einfach, gucken wir mal, was morgen wird.
Marc, Björn, Stichwort Boris Palmer. Let it roll.
Was heißt let it roll? Weil wir jetzt hier in Tübingen sind, meinst du, müssen wir über Boris Palmer sprechen?
Okay, ich würde jetzt, ne, als Münchner würde ich sagen, und wir wissen, Boris Palmer ist ein kontrovers diskutierter Mensch oder eine Persönlichkeit. Aber hinter so Persönlichkeiten stecken ja auch zum Beispiel Agenturen, die jetzt im Fall von Boris Palmer auch Oberbürgermeisterwahlen gewinnen. Oder für ihn gewinnen können oder mit Marketingkonzepten Wahlen beeinflussen können, ohne Parteibuch und trotz vielleicht ja kontroverser Diskussionen und negativer Presse. Erzählt mir, wie ihr die Oberbürgermeisterwahl für Boris Palmer gewonnen habt.
Also, wir haben das zusammen gemacht mit Plus X, das muss man sagen. Die Ausgangssituation natürlich hier in Tübingen war die, klar, Boris Palmer ist derjenige, der hier Oberbürgermeister war und jetzt auch wieder ist, seit langer Zeit. Und die Ausgangssituation war natürlich die, dass er schon ein bisschen umstritten war, medial.
Warum?
Naja, es gab halt schon einige Themen, provokante Äußerungen oder so, wo halt schon die Leute so ein bisschen drüber nachgedacht haben, passt das hier noch zu der Stadt oder nicht? Wobei die Tübinger, glaube ich, grundsätzlich das toll fanden, erstmal so einen Bürgermeister hier in der Stadt zu haben, der auch deutscherweit bekannt ist. Aber
hol uns nochmal ganz kurz ab. Was ist passiert? Ne? Also ich sage einfach mal Stichwort N-Word. Was war?
Das war danach.
Das war danach. Es
also das war jetzt kein Thema. Das große Thema war eigentlich das, dass Boris Palmer hier in Tübingen einen eigentlich sehr guten Stand hatte, aber er so ein bisschen von seinen Gegenkandidatinnen vorgeworfen bekommen hat, dass er kein Teamplayer ist. Er hat Dinge durchgesetzt, so auf eigene Faust, coole Sachen, sowas wie zum Beispiel eine Verpackungssteuer kommunal einzuführen, hat er als Erster gemacht. Er hat so eine Art Effizienzsystem eingeführt für Autohäuser hier in Tübingen. Das war tatsächlich auch so ein Thema.
Er hat auch Tübingen macht blau. Das ist auch eine Kampagne von uns gewesen vor genau. 16 Jahren.
Oder genau, sowas. Die haben wir mit ihm tatsächlich ganz früher schon gemacht, als er ganz neu Oberbürgermeister war. Und jetzt war auf jeden Fall die Situation die, dass er zur Wahl stand und dass wir mit Plus X zusammen überlegt haben, ja, wie kann man so einen Oberbürgermeisterwahlkampf eigentlich führen? Und das ist tatsächlich natürlich ein bisschen schwierig, wenn jemand erstmal ganz dominant in dieser Rolle drin ist. Und dann kann man natürlich ganz schnell auch dem Vorwurf erliegen, dass man einen arroganten Wahlkampf führt oder einen, der vielleicht sehr egozentrisch ist. Und das war genau die Problemstellung, vor der wir standen als Kommunikationsagentur. Und da haben wir damals mit Boris Palmer zum Beispiel auch gesagt, also weil auch im Raum stand, eventuell gar nicht zu plakatieren, ja, und lieber das Geld für andere Zwecke auszugeben, war schon das Thema einfach, dass das natürlich überhaupt nicht funktioniert, sondern dass wir tatsächlich Präsenz brauchen, um nicht den oder auch Plakatierung brauchen, um natürlich nicht einen Vorwand von Arroganz oder so zu erliegen. Und da haben wir die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, lass uns was ganz Neues ausprobieren, was es auch tatsächlich im Kommunalwahlkampf noch nicht gab. Eine mega breit angelegte Testimonial-Wahlkampf-Story. Und zwar
mal ganz kurz, ja. Wie ist es mit Boris Palmer, so ein Gespräch zu führen?
Super gut.
Also kommt er rein und sagt, ich will jetzt keine Plakate mehr, ich mach's so. Also, weißt du, erklär unseren Zuhörern, die nicht und Zuhörerinnen, die nicht im Dschungel sitzen wie ihr, was ist das für eine Type? Wie läuft das ab? Der kommt hier rein und sagt dann was? Marc, Björn, ich mach keine Plakate mehr, ich mach's so.
Er hat halt gewisse Vorstellungen und natürlich hat er gesagt, also mich kennt hier jeder in der Stadt. Also was soll man machen? Ist es nicht eventuell witzlos, Plakate mit meinem Gesicht aufzuhängen? Fair enough. Damit hat er ja erstmal mit der Aussage, hat er ja erstmal vollkommen recht, ne? Und dann geht's einfach darum, einfach eine gute Lösung zu finden, die überraschend ist, die auch tatsächlich, ja, 16 Jahre OB, ja, tatsächlich auch neu erfindet ein Stück weit in der Kommunikation. Und den Wahlkampf davor hat er sehr stark über Argumente gefahren, über seine Bilanz, die er hat, die wirklich echt makellos ist, untertrieben, die wirklich
beeindruckend
ist tatsächlich. Und dann haben wir uns da zusammengesetzt und dann haben wir tatsächlich auch gesagt, also was wir brauchen, ist eine Kampagne, wo er selber überhaupt nicht in Erscheinung tritt, ja, mit seinem Gesicht, mit seinem Konterfei, sondern die Tübinger. Eigentlich eine normale Testimonial-Kampagne, aber die Idee war tatsächlich zu sagen, wir machen die so breit mit über 250 bis 300 Tübingern, die sich für Boris Palmer aussprechen, und zwar mit Slogans wie, ich will das und das und das mit Boris Palmer. Ja, ich will Wohnungen in der Nähe meiner Arbeitsstätte am Krankenhaus mit Boris Palmer. Ganz konkrete Wünsche. Immer mit Boris Palmer. Die Leute haben wir hier in einem riesen Shooting über, ich glaube, es waren 4 oder 5 Shooting-Tage, haben wir hier 250 Leute durch unser Studio geschleust, jeweils einzelne Motive erstellt mit denen, mit jeweils einem einzelnen Spruch zu Boris Palmer und die Leute tatsächlich in den Vordergrund genommen. Und das war total cool, weil das war auch von Social-Media-Gedanken her mega, weil natürlich die Leute auch selber ihre Plakate aufgehängt haben, selber ein Foto gemacht haben, wie sie das Plakat aufgehängt haben. Und das Einzige, was wir gemacht haben, um Boris Palmer dann in den Wahlkampf wieder einzubinden, war ein QR-Code mit Augmented Reality. Das heißt, Du standest vor einer Aussage von einem Tübinger oder von einer Tübingerin, hast dein Telefon rausgeholt, den QR-Code gescannt und dann ist Boris Palmer in Lebensgröße auf deinem Handy vor dem Plakat erschienen und hat dann Bezug genommen auf das Thema. Also wenn jemand gesagt hat, ich brauche hier Wohnungen oder ich brauche mehr Radwege, dann ist Boris Palmer erschienen vor dem Plakat und hat gesagt, genau, das ist der Punkt, den der Manfred hier sagt oder die Monika. Das ist der Punkt, den ich in meinem Wahlprogramm Nummer 7 aufgeführt habe und hat es halt erzählt. So, und das hatte zwei super Komponenten. Wir haben für den Boris Palmer tatsächlich klar gemacht, dass er jemand ist, der zuhört, der einen breiten Rückhalt hier in Tübingen hat, der ein Teamplayer ist, und wir haben auch noch demonstriert über eine schöne technologische Augmented Reality Lösung, dass es hier vorwärts geht in Tübingen mit ihm. Und das war dann auch tatsächlich sehr erfolgreich.
Absolut. Wie war das Shooting mit ihm?
Also da muss ich tatsächlich sagen, wir haben schon viele Shootings hier gemacht. Wir haben eine eigene Film-Unit hier bei uns in der Agentur. Normalerweise, wenn wir sowas machen wie 10 Statements, ungefähr eine Minute oder anderthalb Minuten, hätte ich gesagt, brauchen wir mindestens einen halben Drehtag. Und dann hat er aber auch gesagt, so viel Zeit hat er jetzt nicht als OB. Er macht es in anderthalb Stunden.
Ja.
Und es war einfach unglaublich. Er hat halt die 10 Takes, also es waren One-Takes, hat er halt einfach in anderthalb Stunden eingesprochen.
Und Profi. Zwar
ohne, absolut Profi, ohne Wiederholung. Also das habe ich so noch nicht gesehen.
Björn, anderes Thema. Wir haben Handwerk vorhin mit dir besprochen. Wir haben, wo wir nicht tiefer rein sind, war das Thema Corona-Zeit für Agenturen, weil es auch schon ein bisschen jetzt natürlich wieder ein bisschen her ist. Aber du hast ja eine ganz interessante Idee aus deiner Insel Handwerk oder was mit Händen zu machen entwickelt. Erzähl doch mal kurz, was du da gemacht hast.
Ja, wir haben ja vorhin das Thema Kreativität und so gestreift. Und das, also einfach nur ein Beispiel dafür, dass es irgendwie manchmal auch schön oder auch befruchtend ist, so über das Inselgebiet des Marketings so ein bisschen hinaus zu gucken, war das eine Sache, die uns in den im ersten Lockdown A, das Team extrem zusammengeschweißt hat und B, auch wirtschaftlich nicht ganz uninteressant war. Wir haben am zweiten Tag des Lockdowns eine eigene Maske erfunden. Das waren damals, wenn man sich erinnert, keine Masken verfügbar. Wir hatten kurz davor eine Lasermaschine gekauft und haben dann eine Maske erfunden. Und
also darf ich kurz so einhaken, Björn? Es war so.
Der Björn,
das alte Ehepaar.
Der Björn ist
also die Nachricht war raus, es gibt keine Masken verfügbar. Es war, glaube ich, 17 Uhr. Und der Björn ist dann irgendwann abends aus dem Büro rausgegangen, hat gesagt, ich überlege heute Abend mir noch so ein paar Sachen, ich habe irgendwie so. Ne? Und am nächsten Morgen kam er also an mit zwei Prototypen einer Maske, die sozusagen ausgelasert war aus Kunststoff. Du kannst das besser erläutern, aber das war am nächsten Morgen einfach mehr oder weniger eine schlüsselfertige Lösung.
Wie gesagt, es war ja Lockdown. Also ich bin nicht aus dem Büro und auch nicht wiedergekommen. Das war eigentlich das Tragische, was aber toll war. War, dass ich die Idee in die Kavallerie-Gruppe geschickt habe und dann innerhalb von Minuten sich Leute gefunden haben, die eigentlich alle im Lockdown waren, alle zu Hause, niemand irgendwie wirklich was zu tun hatte. Es hat sich sofort jemand gefunden, der eine Website programmiert hat. Es hat sich sofort jemand gefunden, der Fotos gemacht hat. Es hat sich sofort jemand gefunden, der das Ding in 3D aufgebaut hat. Es hat sich sofort jemand gefunden, der Materialien beschafft hat und so weiter. Das heißt, innerhalb von, also zwischen den Prototypen und dem Webshop, der live war, lagen keine 20 Stunden. Und das fand ich total genial zu sehen, wie diese Fähigkeiten der einzelnen Leute, wenn man möchte und wenn man das alles in einen Topf schmeißt, was wir alles reißen können innerhalb kürzester Zeit. Und wir haben innerhalb von zwei Wochen 4.000 von den Masken verkauft ungefähr. Nochmal 4.000 gespendet an verschiedene Organisationen. Danach waren wieder normale Masken verfügbar und der ganze Spuk war vorbei. Aber innerhalb von zwei Wochen haben wir quasi vom Prototypen über die Produktion, über die Vermarktung, über den Webshop, über den Vertrieb quasi alles hochgezogen. Und in der Situation überlegst du natürlich schon, was ist das für ein geiles Team, wo du einfach eine Schnapsidee reinspielen kannst und eigentlich in der Situation der absoluten Notlage, in der sich eigentlich auch jeder so auf sich selbst konzentriert, was auf die Beine stellen kannst, was wirklich irgendwie Leuten hilft, was Leute begeistert. Höhle der Löwen hat angerufen, der SWR war zum Filmen bei mir in der Garage zu Hause und so.
Ketchup-Eimer-Hersteller.
Das ist ein Ketchup-Eimer und hat, wir sind um die Lizenz gefragt worden, für wie viel 100.000 Euro wir diese Lizenz verkaufen. Und nach 2 Wochen war das alles vorbei, weil dann gab es normale Masken wieder und unsere war dann schon ein bisschen komplizierter, wenn man mal ehrlich ist. Aber zu sehen, was so aus einer Eigenenergie und wenn alle Leute Bock haben, was man da innerhalb von kürzester Zeit reißen kann, fand ich total faszinierend. Und es war auch so ein ganz tief empfundene Begeisterung und Liebe für das eigene Team. Es war echt, war eine irgendwie eine coole Phase, trotz Lockdown.
Ganz kurz, weil du bist ja immer so, wenn ich den Podcast von dir oder euch höre, du bist ja immer auf der Suche von Aussagen zum Thema Resilienz, ne? Und ich ersetze dieses Wort oder ich würde es gerne ersetzen immer durch das Wort Emergenz. Also Emergenz ist ja, wenn eine Kultur oder eine Organisation aus sich heraus was Neues erzeugen kann und nicht einfach reagiert und resilient ist im Sinne von Widerstandskraft zeigt. Und da würde ich sagen, das ist ein perfektes Beispiel von Emergenz. Das heißt, du hast halt irgendwie eine funktionierende Organisationskultur und von einem Tag auf den anderen ändert sich irgendwas und du bist aber trotzdem in der Lage, dich komplett neu zu erfinden. Und das fand ich ein total gutes Beispiel dafür. Und wenn du, glaube ich, so eine Organisationskultur hast und Leute hast, die solche Ideen vorantreiben und aber auch Leute, das ist genau das, was der Björn gesagt hat, die sowas dann halt innerhalb von 1-2 Tagen irgendwie umsetzen, dann geht es nicht um Resilienz, sondern um Emergenz.
Vielen, vielen Dank, dass du uns da, ich glaube, den nächsten guten Begriff mit reingespielt hast. Aber ich glaube, also ja, danke, aber es spricht einfach für euch als Team. Ich glaube, wir haben heute lang und viel über diese alte Ehe und lange Partnerschaft von euch beiden gesprochen. Und ich glaube, das ist für mich ein Ergebnis, wenn man einen Laden und eine Firma, ein Unternehmen und eine Agentur so führt wie ihr beide, mit viel Herzblut, Liebe und Empathie, dass sich eben genau sowas dann raus entwickelt. Ne? Dass ein ganzes Team sehr schnell umschalten kann und sich fokussieren kann. Und in dem Fall natürlich auch in der Zeit, als das war, das wissen wir alle, alle haben Angst, das sind viele, viele blöde Dinge da auch passiert, aber dann einfach was Gutes für die Gesellschaft zu, darf man sagen, kreieren, ja. Und deswegen, ja, Hut ab, spricht für euch beide. Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Gespräch. Es war mir eine Freude und ja.
Vielen Dank, dass ihr gekommen
on.
Seid.
Ja, ebenfalls. Vielen Dank für den Empfang im Dschungel.
Dschungel.
Danke, Bodo.